Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Die heutige Folge hat es in sich. Und es ist wahrscheinlich die längste Folge, die wir je beim Backspin Stammtisch gemacht haben, weil wir zwei Gäste hatten, die manchmal sich in Perfektion verlieren und genau deshalb aber so gute Musik machen. Schmidt und Tour reden mit uns genau über das, inwiefern Perfektion den eigenen Prozess beim Machen von guter Musik beeinflusst und die Kreativität vielleicht sogar hemmt oder genau diese halt befördert. Wenn ihr wissen wollt, was dabei rauskommt, dann hört jetzt zu beim Backspin Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Auf dem Stammtisch,
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Stammtisch, Phase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Chara, erstmal schön, dass du an meiner Seite bist heute und zweitens, wie ich höre, du hast dich gut darauf vorbereitet, jetzt einen Podcast zu machen, ne? Hast an der Stimme gearbeitet.
Ja, ist ja nicht so, als hätte ich das nicht letzte Woche schon gewusst, dass ich eigentlich heute hier sprechen muss. Aber ja, das ist die neue Stimme, würde ich sagen, für heute.
Wo hast du sie gelassen?
Sie ist noch auf dem Splash, aber sie wurde im Fundbüro wahrscheinlich abgegeben, wird mir noch geschickt.
Ja. Hoffe ich. Wo hast du sie verloren?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe so viel gesehen. Ich habe auch euren Auftritt, Rin und dich gesehen. Ich war gefühlt überall. Aber mein Problem ist, sobald ich ein bisschen gebechert habe, und das habe ich ordentlich gemacht, schreie ich. Und dann habe ich kein Gefühl mehr davon, dafür, wie laut ich rede. Und ich habe viel geredet und dabei meine Stimme verloren. Ich übe aber daran.
Heißt also, du bist auf jeden Fall bester Stimmung, das freut mich. Und du hast aber zwei Gäste, und wir haben ja schon ein bisschen was gehört, und wenn ihr es gelesen habt, wisst ihr wer da ist, aber die beide, glaube ich, nicht auf dem Festival. Ach doch, Moment, der eine war auf dem Festival, aber wir haben uns nicht getroffen. Ich habe mich nämlich mit deinem Manager darüber unterhalten, dass der nur für gefühlte anderthalb Stunden auf dem Gelände war. Ich weiß, du warst, glaube ich, sogar ein bisschen länger da. Aber Chara, stell mal ganz kurz vor, wer heute da ist.
Ja, wir haben auf jeden Fall einen für mich alten Bekannten. Ich glaube, Schmidt ist der einzige Künstler, über den ich das sagen kann, zum aktuellen Stand meiner Karriere. Wir haben uns dieses Jahr schon zweimal unterhalten, einmal für 50 Fragen, einmal für Talking to My Diary. Und trotzdem als kurze Einordnung und Vorstellung für alle, die ihn vielleicht doch noch nicht kennen. Schmidt war mal in einer Band, ist jetzt seit gut 2 Jahren als Solokünstler dabei, mit seinen Worten und seiner Stimme Bilder zu malen, die bei uns allen im Kopf bleiben. Und beattechnisch wird er dabei meistens unterstützt von Haftbefehls Stammproduzenten Basazian, der durch seine gewaltigen Beats einfach nochmal ein bisschen einen draufsetzt und einen schönen Kontrast zeichnet. Und Schmidt ist aber nicht alleine gekommen, weil bevor Yannick sich in den Urlaub verabschiedet hat, hat er auch noch Tour eingeladen. Und
das ist übrigens ein alter Bekannter von mir, um die gleiche Einladung zu benutzen. Ja. Denn wir beide laufen, glaube ich, gefühlt schon seit 100 Jahren zusammen durch diese Welt.
Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Und es sollte eigentlich auch gar nicht notwendig sein, ihn vorzustellen, mache ich trotzdem ganz kurz. Man kennt ihn als Teil von The Orsons, aber natürlich ist er auch als Solokünstler und Produzent nicht mehr wegzudenken. 2019, habe ich gesehen, kam das letzte Soloalbum. Und letztes Jahr hast du mir persönlich meinen Lieblingsohrwurm geschenkt auf dem Casper-Album. Da hast du die Hook von TNT gesungen und das richtig, richtig schön. Das heißt, wir haben heute auf jeden Fall zwei Gäste hier, die schöne Stimmen haben im Gegensatz zu mir und mit ihrer Musik ein bisschen experimentieren und sich auch trauen, hier und da was Neues einfließen zu lassen. Und Nico, ich übergebe dann tatsächlich wieder
Schon mal die Stimme. Herzlichen Willkommen. Schön, dass ihr beiden da seid. Ich freue mich wirklich sehr darüber, Schmidt, dass wir uns vor allen Dingen bisher noch nicht getroffen haben. Holen wir auf jeden Fall nach. Und es ist ein bisschen unangenehm, dass es auf diesem Festival nicht geklappt hat. Aber wie war das Festival für dich, auf der Bühne?
Das ist natürlich ein bisschen verrückt. Also da war ja auch dann danach noch das Frauenfeld, ne? Und war ja dann nochmal von den Ausmaßen her noch extremer. Also das ist so eine Zahl, die so surreal viel ist, dass es eigentlich schon fast egal ist. Ich glaube, es ist tatsächlich noch aufregender, irgendwie vor 4 Leuten zu singen, als vor, ab was es dann auch immer ist, bei Splash und Co. Aber es ist natürlich sehr eindrucksvoll, das auf jeden Fall.
Das ist schon mal das Wichtige daran. Jetzt ist für dich, Tour, ja dieses Festival ja dann schon ein bisschen wie ein zweites Wohnzimmer gewesen in den letzten Jahren. Ich war sehr traurig, dass du nicht auf der Bühne standst und nicht diesen von Jara angesprochenen Song mit einem Künstler entweder zusammen oder vielleicht sogar alleine performt hättest. Wofür ich mich bei dir, also als ich das Ding das erste Mal, ich bin ungefähr seit anderthalb Jahren sauer auf dich, weil ich nämlich die ganze Zeit mir denke, alter Schwede, der Penner, diese Nummern sorgen immer dafür, dass ich wieder denke, ja, ich kann auch singen und tappe mich dabei, wie ich im Auto mitsinge und von allen in meinem Umfeld bemitleidenswert angeschaut werde.
Sollen die erstmal selber besser machen, muss man allerdings sagen, weil ich finde, das ist auch eine sehr krasse Hook.
Ja, Digga, also vielen Dank für dieses Meisterstück an der Stelle nochmal.
Ja, Mann.
Ja. Ja, aber es ist eine Ehre, dass ihr beiden heute hier seid. Und wir haben uns ein Thema überlegt, das, glauben wir, auf euch beide ganz gut passt, worüber wir reden wollen. Weil ich fange mal damit an, einer von euch beiden, ich spoiler nicht wer, hat den Call damit angefangen, dass er gesagt hat, wir müssen erstmal das Bild gerade recken. Also es musste gewisse Perfektion allein schon in der Handybild.
Komm, Alter.
Ey, ich habe dich extra keinen Namen erwähnt. Deswegen haben wir genau was schräg.
Komm, Alter, jetzt einfach nur für Therapiezwecke so.
Ja, mach mal. Deswegen haben wir uns ein Thema überlegt. Jara, was hast du aus der Redaktion mitgebracht?
Wann stört der eigene Perfektionismus die Kreativität, haben wir uns gefragt.
Es ist ja schon etwas, was, also man muss ja mal sagen, gerade wenn man Künstler ist, dann oder Künstlerin ist, dann versucht man schon immer das Optimum rauszuholen. Und was ist euer erster Impuls auf diese Frage? Wann stört der eigene Perfektionismus die Kreativität?
Der stört ja eigentlich nie. Der stört ja nur, wenn man drüber stolpert. Also sonst nie. Außer bei in diesem einen speziellen Fall. Und das ist jetzt, das kommt halt leider schon mal öfters vor, würde ich jetzt bei mir sagen. Ich weiß nicht genau, wie es bei Tour ist. Ich erahne es, aber genau, weil man, das ist mir einfach jetzt gerade instinktiv durch den Kopf gegangen, dass man den ja manchmal auch genießt, wenn es irgendwie zu etwas führt, was man dann irgendwie abfeiert.
Ja, wie so ein Hook zum Beispiel, ne? Die dann dabei herauskommt. War das
zum
Moment,
Beispiel.
Tor, wie gehst du damit um?
Ja, ich überlege gerade, was mir dazu einfällt. Ich bin da ganz bei Schmidt, dass das so zwei Facetten hat. Das eine ist, finde ich, ein gesundes Streben nach Qualität. Und das ist geil, sich nicht sofort mit dem Erstbesten zufrieden zu geben. Und das andere ist eigentlich ein Mangel an Offenheit. Ein Verkopfen, weißt du, ich meine, dieses Perfektionismus-Ding ist ja so ein schnell gesagtes Wort, aber jeder meint ein bisschen was anderes damit. Und ich kann sagen, in meinem Fall ist es oft so ein Schalter, der sich umlegt und der mich auf so eine Position stellt, von der ich mich dann manchmal schwer tue, wieder wegzukommen. Diese Offenheit, die braucht's aber, um kreativ weiterzukommen.
Perfektionismus im Musikmachen ist für mich immer dann, also von außen betrachtet, ein Moment, wenn ich mitbekomme oder höre, wie mir Künstler und Künstlerinnen erzählen, wie sehr sie sich im Detail verlieren. Ist das einer dieser Momente? Also wenn man versucht, keine Ahnung, die Hi-Hat noch zu perfektionieren oder...
Ja, also ich finde es super vielschichtig. Man sagt es ganz schnell und es hat super viele Gestalten. Also ja, klar, wenn du die Hi-Hat nochmal perfektionierst, dann ist natürlich die Frage, warum machst du das, weißt du? Und was ist der Antrieb davon? Wenn der Antrieb Angst ist, dann ist es scheiße und dann ist es irgendwie Ding. Aber wenn dein Antrieb wirklich vernünftige künstlerische Intention ist und du sagst, hey, da geht einfach noch was, dann finde ich das nicht so schlimm. Kommt ganz drauf an, was das Wesentliche des Songs ist. Weißt du, was ich meine? Also, wenn ein Techno-Artist sehr lang an der Hi-Hat feilt, dann kann das sein, dass es den Song entscheidet oder so. Wenn ich das auf irgendeinem Hip-Hop-Ding mache, dann ist es vielleicht irgendwie die Angst, den Song gehen zu lassen oder keine Ahnung, was auch immer für ein weirder Antrieb dahinter steckt.
Herr Schmidt, hast du dich schon mal an der Hi-Hat verloren?
Ich habe mich auch schon mal back in the days an Hi-Hats verloren und irgendwann habe ich mich entschieden, das nicht mehr an produzentischen oder Produzent Buchhalterischen, ich nenne das jetzt einfach mal, falls es das Wort nicht gibt, so.
Sonst ist es jetzt eine
buchhalterische.
Prozententerischen Details irgendwie auszuleben, sondern ich lebe das jetzt woanders aus. Und tatsächlich, das mit der Angst ist natürlich ein Stichwort, dass unser Perfektionismus ist ja auch eng verknüpft irgendwie damit, mit dem Punkt, an dem man zufrieden ist. Ne? Wenn ich nicht zufrieden bin, also spät zufrieden bin, dann bedeutet das auf der anderen Seite, dass wenn ich das Gleiche mit einer gewissen Kondition verknüpfe, dass es möglicherweise am Ende zu einem krassen Ergebnis führt. So, ich habe noch ein paar andere Sachen gedacht, aber bei vier Stunden Schlaf sind die jetzt schon wieder irgendwie in Puzzleteilen irgendwo in meinem Hirn verstreut. Redet ja, erstmal weiter, kommt gleich wieder.
Ja, sehr gerne, weil ihr habt so viele Begriffe reingeworfen, so dieses Verkopftsein in einer Produktion. Jara, hörst du das? Musik an, wenn Künstler verkopft sind?
Boah, ich weiß nicht, ob ich das so raushöre, aber verschiedene Ebenen hört man ja manchmal raus und hört, wenn man irgendwie einen Track denkt, gut zu kennen und dann hört man ihn irgendwie ein 11. Mal an und entdeckt was ganz Neues. Da denke ich mir, okay, vielleicht war das eine Stelle, wo der Künstler oder die Künstlerin verkopft war, aber vielleicht ist es auch irgendwie ein Zufallsprodukt. Deswegen weiß ich manchmal nicht, ob das jetzt das Verkopfte ist, was ich raushöre, aber... Ach. Ja,
ich glaube, man wird es als Hörer. Entschuldige bitte, ich fahre dir einfach dazwischen.
Ist okay, ich schone meine Stimme. Rede weiter bitte.
Ich weiß gar nicht, ob man das als Hörer, ob es eine Garantie gibt, das irgendwie raushören zu können, weil man sich ja an allem Möglichen verkopfen kann. Manchmal kann es sogar, glaube ich, sein, dass eine Idee krass war, bevor man sie verkopft hat und dann kriegt der Hörer sie nie zu hören oder die Hörerin. Aber auf jeden Fall, was ich noch dazu beitragen wollte, war, dass wenn man verkopft sich ja eigentlich im Task-Modus oft. Also ich finde immer, dass das kreative Schaffen irgendwie aus zwei Bereichen besteht. Das eine ist irgendwie die Inspiration, dass ich nenne das mal so, ich habe das schon mal so in irgendwelchen Kreativ-Talks habe ich das mal als Dream-Mode bezeichnet gehört. Ich bin mit dem Wort auch noch nicht so richtig geil, aber auf jeden Fall könntest das irgendwie so beschreiben, dass was einem impulsiv einfällt aus dem Nichts, was einem irgendwie scheinbar vor die Füße fällt, was irgendwie beim Putzen oder Kacken oder was weiß ich, irgendwie vor die Füße fällt. Und dann gibt es natürlich noch den Bereich des Dasitzens und Fertigmachens und ich glaube, wenn man es schafft, oft genug in diesem Traummodus oder in diesem auf jeden Fall nicht von kognitiven Prozessen gesteuerten, sondern irgendwie von intuitivem, dem Universum ausgeliefert sein, kommen dann irgendwie, wenn das auch genug passiert, braucht man sich, glaube ich, nicht so viel Gedanken zu machen über Perfektionismus oder dann kann man den zumindest, glaube ich, relativ ungehemmt irgendwie an einer Idee, glaube ich, auslassen. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen.
Also ich bin voll bei dir mit den zwei Elementen. Das kann ich genau nachvollziehen. Also ich finde auch, es gibt so ein intuitives Arbeiten, in dem, sage ich mal, der wirkliche Kern des ganzen Dings irgendwie gehoben wird und der scheinbar sehr viel leichter geht. Also der irgendwie mit Flow verbunden ist. Also wo man sich irgendwie verlieren kann und auch mal 5-6 Stunden abtaucht und dann erst merkt, oh krass, es ist jetzt irgendwie schon 19 Uhr und ich habe ja eine ganze Skizze gemacht. Und dann gibt es den sehr viel anstrengenderen, wo man 3 Sessions lang bei mir im Studio sitzt und versucht, einen Refrain zu schreiben, wenn du weißt, was ich meine.
Kenn ich nicht.
Kennen wir nicht. Genau. Ich glaube, es ist, ich glaube, dass wir gesellschaftlich oder dass insbesondere Leute, die perfektionistisch veranlagt sind, und dazu müsste ich vielleicht nochmal sagen, was meine Definition ist von Perfektionismus, so ein bisschen, dass Leute, die perfektionistisch veranlagt sind, dass die eher dazu neigen, ziemlich schnell in dieses Nachdenken zu gehen, also in diese zweite Variante, ne? Also eine Idee zu nehmen, wie sie ist, und dann zu sagen, okay, also das ist jetzt gesetzt und von hier aus müssen wir irgendwie ein Rätsel lösen, ganz angestrengt. Und ich bin auch bei dir, dass man, glaube ich, so Trust the Process mäßig eigentlich besser sein oder besser werden müsste und das durchaus auch trainieren kann, im ersteren Modus weiterzukommen. Lass mich noch eine Sache sagen. Sorry, wenn ich hier schon wieder mit Monologen anfange.
Ey, dazu seid ihr da. Ich habe ja gesagt, je weniger ich rede, desto besser wird der Podcast hier an der Stelle.
Das ist ja auch eine Frage des Approaches, weißt du? Also, wenn wir jetzt mal ganz konkret sagen, wenn es ums Musikmachen geht, Dann ist es ja eine Frage, wie geht ein Künstler, eine Künstlerin an einen Song ran? Je weiter du weg bist vom... super vielschichtig. Sagen wir mal so, wenn dein Approach sehr direkt ist, also du direkt in einer Situation bist, in der du schon relativ weit bringen kannst. Ein Approach, der im Deutschrap voll typisch ist. Also du bist vorm Mikrofon, du hast schon dein Autotune eingestellt, was weiß ich, was es ist. Wird schon recorded gerade. Super vieles klingt schon fast wie fertig. Und du produzierst in so eine Kette rein. Du singst da deine intuitiven Ideen am besten noch besoffen oder drauf oder sonst was. Dann kommt natürlich ganz vieles aus der Intuition heraus, so, ne, aus dem Moment heraus. Und dann ist aber natürlich auch vom Approach her vieles halt auch Trash. Egal, ob es dann gleich gut klingt, vor allen Dingen von diesen ganzen Effekten umschwirrt und aufpoliert, so, kommst relativ schnell auf ein Ergebnis, das scheinbar ganz gut ist, oder zumindest ganz gut klingt, aber in der Substanz vielleicht Trash ist, so. Und wenn du das halt die ganze Zeit machst, dann trainierst du dich vielleicht auch da drauf, bist aber auch schnell zufrieden. Und dann der Gegenapproach wäre Leute, die sehr, sehr von der Idee kommen, die halt so irgendwie im Zug sitzen und sich dann über ihren Struggle Gedanken machen und dann irgendwann auf einen großen Satz kommen, der alles zusammenfasst und dann von dem aus irgendwie arbeiten und versuchen, Strophen zu schreiben und sowas. Ne? Und da bist du dann sehr, glaube ich, im Rationalen, so im Nachdenken darüber. Folglich wird es viel anstrengender und auch wahrscheinlich sperriger klingen am Ende.
Aber seid ihr beide Kategorie 2 oder Kategorie 1? Eher.
Ich glaube beides, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, so Mitte.
Das würde jetzt, wir müssten erstmal jetzt wirklich klar kriegen, ob Kategorie 2, weißt du, also was mich daran noch beunruhigt, bevor ich jetzt, also intuitiv würde ich schon sagen Kategorie 2, aber was mir daran noch missfällt, ist, dass der inspirative Moment bei beiden gleich wichtig ist und bei beiden eigentlich, glaube ich, gleich schnell auch geht. Irgendwie der Blitz, der einem durchs Hirn zockt, in dem etwas passiert, was wirklich Bock bringt, ist eigentlich in einer Minute vorbei, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen. Aber in der Minute passiert sehr viel und danach kommt bei mir Frickelei und bei manchen anderen Leuten noch so ein bisschen, komm, aber das kann man ja schon so lassen. Okay, cool. Und ich will damit gar nicht, das soll jetzt gar nicht so klingen, als wäre das, als wäre ungründlich schlechter, weil ich bewundere sehr, wenn Leute irgendwie es schaffen, mich mit etwas zu fangen, was einfach und simpel ist. Vielleicht auch deshalb, weil es mein größter Endgegner, mein persönlicher ist. Und auch wenn es sogar ein einfaches Thema ist, ich habe früher immer sehr instinktiv irgendwie auf Leute geschimpft, die über einfache Dinge singen, aber ich muss sagen, je älter ich werde, desto mehr bewundere ich das, weil ich es wahnsinnig schwierig finde, unterhaltsam zu sein über etwas sehr Einfaches. Ne, wenn ich mir eine tolle Logik zurechtgelegt habe, dann war das ein schwerer, ne, oder so eine Mechanik von einem Song, dann ist das sicherlich ein schwerer Teil. Aber wenn die dann einmal da ist, dann tut die für mich auch die Arbeit. So. Deswegen, dieser Moment am Mikrofon, wenn Leute sich irgendwie ausschütten und mich entertainen, das ist schon krass. Ich habe jetzt aber ein bisschen mich da drumherum geredet, ob ich Kategorie 1 oder 2 bin. Also ich möchte noch sehr viel von Kategorie 1 lernen auf jeden Fall und würde jetzt auch einfach mal feige sagen, ich bin irgendwas dazwischen. Denn tatsächlich passieren manchmal Dinge schnell.
Ich glaube auch fairerweise, es geht gar nicht ohne Kategorie 1. Also wahrscheinlich ist jeder Kategorie 1, weißt du, so, weil irgendwelche Momente, in denen die Inspiration kommt, hat ja jeder so. Deswegen war auch mein Szenario am Anfang eigentlich falsch, wie du schon sagst. Man muss jetzt nicht direkt vor dem Mic sein und direkt was recorden, um einen inspirierten Moment zu haben. So, man kann auch irgendwie im Zug sitzen und eine DIN A4-Seite voll machen oder irgendwie 5 Textfiles.
Und ich würde jetzt auch einfach mal behaupten, dass du das sowieso die ganze Zeit machst, dass wenn du alleine bist, du sowieso freestyles und irgendeinen Scheiß rauslässt, dass du es nur nie zeigst oder nicht so oft, weißt du?
Es gibt bestimmt, und da kennen wir da draußen wahrscheinlich auf den ersten Blick so ohne mit denen zusammengearbeitet haben, schon Persönlichkeiten, von denen man schon klar sie in Kategorie 1 und auch klar in Kategorie 2 packen kann. Ich hätte Tour dich ehrlicherweise auch komplett in Kategorie 2 getan, aufgrund von Erfahrungen.
Ja, aber guck mal, aus den letzten wenn ich kurz was sagen darf dazu, ich glaube, man muss 100%. Voll aufpassen zwischen was sozusagen das eigene Gefühl ist als Hörer, was man Musik gegenüber hat. Und was der Prozess des Künstlers ist, weißt du, ich meine, wenn Musik für dich sperrig ist, dann heißt es ja nicht, dass die verkopft ist vom Künstler, sondern ist die in erster Linie zum Beispiel halt mal sperrig für dich, so, weißt du? Das kann so sein, dass es dir ästhetisch nicht so reinläuft oder inhaltlich zu schwer wiegt oder was auch immer. Aber es kann sein, dass es dem Künstler, der Künstlerin irgendwie total easy von der Hand geht oder auch nicht. Weißt du, was ich meine? Also es gibt super viel Musik, die ich super sperrig finde, aber wenn ich dann den Prozess anschaue, wie die Leute Musik machen, dann sind sie halt auch irgendwie besoffen im Studio und es scheint da nicht so wahnsinnig viel Korrekturarbeit zu geben oder sowas und ist auch fair, finde ich alles okay so, weißt du, ich meine? Also, aber sorry.
Ja, das erinnert mich aber witzigerweise auch, wenn ich dann einfach mal weiter reiten darf, auch wenn wir gar nicht gefragt worden sind, ob wir da hin wollen.
Wir quatschen die jetzt weg, Alter, komm schon.
Wir quatschen die einfach weg. Mich erinnert das ein bisschen an Authentizität. Ich habe so im Vorfeld ein bisschen überlegt, worüber können wir heute drüber sprechen? Und da ist mir das mit Authentizität nochmal irgendwie gekommen, dass Hip-Hop wird oft unterstellt, er sei authentisch, weil Leute über sehr alltägliche, dingliche Dinge sprechen. So. Und dann ist mir tatsächlich aufgefallen, da habe ich mich gefragt, was ist so die, weil da werden wir später auch noch drüber reden, über das lyrische Ich irgendwie und was jetzt eine Band ist, zum Beispiel, die sehr indirekt eigentlich oft spricht. Was würde mir da jetzt einfallen? Also jetzt auf jeden Fall, es gibt diesen hip-hoppigen Talk von wegen, ich bin jetzt hier im Studio, ich trinke dieses und jenes Getränk und gleich kommen noch meine Brüder und der hat gesagt, dass wir das machen und ich sage aber, wir gehen das machen und so weiter. Ne? Alles, was so sehr direkt ist, wird einem oft irgendwie als authentisch dem Hip-Hop unterstellt. Und ich finde es aber nicht weniger authentisch, wenn Isolation Berlin meinetwegen keine 10 von 10 Bitches ins Studio einladen in ihren Texten.
Ich finde, die kleinen Einblicke in Zusammenarbeiten zwischen Haftbefehl und Bersersien geben eine Mischung aus Kategorie 1 und aber 100 Meilen in Kategorie 2. Denn ich glaube ehrlicherweise auch, dass man beides ist und dass es nur auf die Frage kommt, wo ist der Zufriedenheitsfaktor? Und dann biege ich vielleicht aus 1 irgendwann ab und bin gar nicht in 2 richtig drin. Oder wann bin ich zufrieden mit dem, was ich in 1 erreicht habe und werde dann mich in 2 entweder verlieren oder es durchspielen. Und da besteht auch immer die größte Gefahr. Das ist der Triggerpunkt, den ich bei dem letzten Album hatte. Tour, da war mein Gefühl, dass da so viel drin steckt und so viel Arbeit und so viel Detailliebe, dass man Gefahr laufen kann, sich zu verlieren. Und Schmidt, bei dir ist die Musik auf der einen Seite auch so detailverliebt, aber auf der anderen Seite wirkt sie so leicht, manchmal, obwohl sie dann auch wieder eine Schwere hat, dass ich nicht ganz einschätzen kann, fliegt das oder braucht das auch unheimlich viel Arbeit? Also braucht gute Musik, braucht so eine Hooktour wie die jetzt für das Casper-Album, braucht das lange, ist das etwas, was vielleicht auch relativ schnell aus der besagten Hüfte geschossen wird, wie vielleicht die eine oder andere Straßenrap-Hook? Ihr seid beide offen angesprochen.
Also, oh, das geht so ganz schön weit. Ich muss erst mal abstecken, wie weit. Braucht gute Musik viel Zeit? Also ich glaube, früher oder später im Prozess auf jeden Fall. Also ich glaube, ein guter Freestyle-MC der klassischen Sorte muss viele Stunden gefreestylt haben, bevor er dann irgendwie seine magischen 3 Minuten abfeuern kann, in denen halt alles passiert und das relativ schnell. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, ja. Ich glaube, es braucht viel Zeit, man muss viel feilen. Und ich glaube, ist das aber auch tatsächlich, um jetzt wirklich auch mal ehrlich über meine Arbeit zu sprechen, ist es so, dass ich würde sagen, 2 Drittel brauchen ein sehr viel detailtreue Arbeit einfach und Zeit. Und 1 Drittel davon geht leicht von der Hand. So ungefähr. Vielleicht auch weniger. Ich weiß, ich kann es nicht so ganz einschätzen. Weil man ja auch irgendwie das Gesamte, es ist ja nicht nur Song für Song zu betrachten, denn manchmal kommt ein Song und der kostet einen Jahre und dann kommt ein anderer, der reißt den Durchschnitt dann irgendwie wieder runter, weil der in einem ganz schnell geht.
Ganz vieles hat auch natürlich mit dem, wieder auf dieses Wort, dieses blöde Wort Approach und mit dem Ansatz oder mit der Struktur zu tun, mit der man Musik macht halt. Ganz viel hat es damit zu tun, ne? Wenn du im Team arbeitest, sind die Gewichtungen anders, als wenn du sehr, sehr viel alleine machst. Wenn du im Team textest, wenn du im Team produzierst, also wenn verschiedene Köche dran sind, dann ist es ja irgendwie, systemimmanent, dass sich der Prozess ändert. Und wenn du sehr viel alleine sitzt, so wie ich das mache, dann ist es auch logisch, dass du langsamer auf neue Ideen kommst. Also das, was ich da mache hier, ist sehr, sehr dumm. Sehr, sehr dumm.
Es ist einfach. Aber im Gemisch übrigens auch, ist genauso. Ich zerbreche mir die Birne alleine und dann laufe ich damit zu einem Produzenten. Dann ist irgendwie die Logik schon da, so das harmonische Konstrukt. Ich weiß schon, was die Sätze so ungefähr sein werden. Zumindest die, die im Mittelpunkt stehen und welche Gesangslinie die von den gezeichnen so. Und dann geht das irgendwie in 2 Tagen und dann sagt Basar, dann kommt doch mal öfter vorbei, dann kriegen wir mehr fertig.
Ja, genau, ja. Weil du deine 100.000 Stunden Freestyle schon gespittet hattest. Ich finde es ja cool, wenn man bei Schmidti so reinschauen darf ab und zu, dann ist es ja total interessant, was er für sein, ich weiß nicht, wie ich es erzählen darf, aber was er dann da so auf sein iPad für übergeile so Gesangs, ne, also er bei, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch alles genauso stimmt oder in den letzten Sessions auch so war, aber eines nicht allzu fernen Tages kam er mal und hatte ganz viele so Chord Progressions einfach gesungen. Fand ich super flashig. Da sieht man so, wie jeder mit einem anderen Instrument anfängt. Ne? Manche Leute kommen halt mit irgendeinem MIDI-File oder irgendwas und Schmidti hatte halt so Chord Progressions einfach gesungen. Ne? Also wie so Samples. Und war so, naja, hier könnte ich mir das vorstellen und hier das und so. Und das hatte ich so auch noch nicht erlebt. Ne? Also oft kommen Leute und sagen, hey, ich habe einen Satz oder guck mal, hier habe ich was auf den Beat gerappt oder so. Und du hattest halt wirklich so gesungene Chord Progressions und so kurze Mini-Versatzstücke, so, das fand ich flashig und irgendwie sehr unique auch.
Ja, es ist Fluch und Segen alles immer. Ich weiß, dass Renato am Anfang über YouTube Beats gerappt hat und das sind halt beschissene Beats, aber er hat, ich bin mir relativ sicher, die Botschaft, ne, das, was er sagen möchte und das, was er ist, schon 100% darauf delivered. Und ich würde einfach die Lust verlieren, weil ich denken würde, der Beat ist scheiße und es interessiert mich nicht, ich fühle nichts. Das ist schon immer so ein bisschen, da funktioniert tatsächlich jeder anders. Ich habe auf der anderen Seite, um jetzt einfach mal random Honig zu verschmieren, um jetzt deinen Bart im Speziellen, auch noch nicht erlebt. Ich glaube, ich kenne keinen singenden, Texte schreibenden Künstler, der so gut produzieren kann wie du. Fand ich dann auch verrückt. Irgendwie, weil ich habe mich gefragt, wo holt er die Zeit her, dass der das jetzt auch noch kann?
Danke, ich fühle mich geehrt.
Ich habe eine Frage an Schmidt, beziehungsweise eigentlich an euch beide, aber sie ist mir eingefallen, als Schmidt von der Zusammenarbeit mit Basasian erzählt hat, weil wie ist das denn, wenn ihr jetzt beide sagt, okay, ihr seid perfektionistische Künstler, jeder hat dann nochmal irgendwie eine andere Definition davon, was perfekt ist, aber wie ist es, wenn ihr mit anderen Leuten zusammenarbeitet, sei es jetzt irgendwie für ein Feature oder mit einem Produzenten, habt ihr dann auch einen bestimmten Anspruch an Perfektionismus oder also wie kann man sich das vorstellen? Wo fängt die Arbeit an und ab wann ist man dann irgendwie zufrieden mit der Perfektion des Gegenübers?
Und ich setze einen hin dran und vor allen Dingen, wann ist man so weit, dass man jemanden rausschmeißen will?
Willst du zuerst mit der Band, in der du noch bist?
Ja, alles gut.
Hast du die mal alle rausgeschmissen irgendwann? Ja, ne?
Nee, aber die sind auf jeden Fall ein guter Abgleich für sowas. Also es ist auf jeden Fall super interessant. Die und jeder andere Künstler, mit dem ich irgendwie zusammenarbeiten darf, jede andere Künstlerin, ist immer wieder spannend zu sehen. Und das würde mich auch zu meiner Antwort führen, nämlich, dass ich super schwierig finde, das auch nur ansatzweise zu pauschalisieren. So, ne? Also jetzt nicht, wann will man jemanden rausschmeißen, sondern so sozusagen, wann ist es genug oder wann ist es im Weg oder sowas, ne? Das ist so unterschiedlich, wie die Leute sind, so unterschiedlich ist der Ansatz und so schwierig ist es zu sagen, was das Richtige ist. Wenn ich das wüsste, dann würde ich nicht immer 4 Jahre für jedes Album brauchen, sondern ich wäre halt wesentlich schneller, so, weißt du? Es ist halt irgendwie, ja. Es ist ja selbst bei mir ständig im Wandel. Ich habe es wirklich bisher nicht geknackt und ich habe irgendwie auch begründete Zweifel, dass man jemals irgendeine Struktur knackt, mit der man weiß, so jetzt, so geht's. Hier liegen die geilen Songs, sondern es ist halt immer ein Angeln und gucken, wo kommt's diesmal her.
Ja. Das würde ich auch so unterscheiden. Vor allem würde ich sagen, dass, dass ja auch mit jeder Gruppe sich irgendwie ein anderer Arbeitsethos Mittelpunkt irgendwie herauskristallisiert. Und ich würde sagen, es gibt ganz selten den Fall, dass man mit jemandem überhaupt nicht auf einen grünen Zweig kommt und dann muss man es wahrscheinlich einfach sein lassen oder es entsteht einfach an dem Abend nichts oder es eskaliert. Aber genau, also es könnte sein, dass wenn ich mit jemand sehr geistreich, witzig, buntem, flashigem irgendwie zusammen bin, dass ich Dinge in Ordnung finde, die ich ganz alleine vielleicht nicht in Ordnung finde. Also das kann alles irgendwie passieren.
Also ich zum Beispiel lüge mich auch permanent selber an. Also ein weiterer Bestandteil dieses dummen Prozesses, so viel allein zu machen, ist, dass man sich die ganze Zeit in die eigene Tasche lügt, im Umkehrschluss zu dem, was du gerade gesagt hast. Weil ich komme super oft auf Ideen, die ich wahrscheinlich, wenn andere Leute da wären, nicht rauslassen würde, weil ich sie von Anfang an schon peinlich finden würde. Aber ich lüge mich dann selber an und bin so, nice, okay, lass ich mal durchgehen. Und dann am Ende ist es halt dann da. Und manchmal lüge ich mich wochenlang an, bis ich dann irgendwann merke, so, Dicker, diese Melodie ist einfach so geisteskrank, baurig und scheiße. Lass diesen Song einfach jetzt in Ruhe. So, weißt du, egal, was du da rumproduzierst und wie cool du versuchst, da noch irgendwie gegenzusteuern, so dein initialer Bauernfunken war einfach viel zu ekelhaft. Du hast wieder ein Schlagerding produziert, so, weißt du? Und es braucht manchmal sehr lange und vielleicht wäre es da besser, wenn schon früher jemand käme und sagen würde, dieses Pflänzchen ist uns ein bisschen zu bunt.
Was hier jetzt ganz gut hinten ranpasst, ist die Thematik, die Schmidt mitgebracht hat. Denn du hast es vorhin schon kurz mal angeteased und ich bin mal gespannt darauf, wo du hinaus willst. Du sprichst vom lyrischen Ich im Hip-Hop. Worum geht's dir?
Mir geht's dabei hauptsächlich darum, ich sag mal so, wenn man keine extrem schockierende Biografie hat, die außergewöhnlich ist oder nicht über Teile oder schockierende oder außergewöhnliche Teile seiner Biografie singen möchte, dann ist man seiner Fantasie oft ausgeliefert. Also ich habe das auf jeden Fall. Ich würde aber noch weitergehen, dass es nicht aus irgendwelcher Not geboren ist, sondern auch aus einer Leidenschaft heraus, dass ich mir das Recht rausnehme, immer wieder meine Fantasie stark spielen zu lassen bei meiner Musik und manchmal eben Dinge für mich sprechen zu lassen oder Fragmente oder Gedankenfetzen anderer Leute oder so. Und das es gibt so ein paar Künstler und Künstlerinnen, bei denen ich das einfach immer sehr abgefeiert habe. Frank Ocean, Kid Cudi, von dem ich das Album als meinen Klassiker heute ausgewählt habe, ist da auch ganz nah mit verknüpft. Für mich war das Album, das greife ich schon mal vorweg, deshalb ein sehr besonderes, Man on the Moon, weil es ganz ohne so, ich nenne jetzt mal so anfassbaren, irdenen Talk auskommt eigentlich und sehr viel fantasiereiche Sprache benutzt und gar nicht so sehr irgendwie Straße ist im Text.
Und das war so geil freigeistig, Alter. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, ist mir der Kopf weggeflogen. Ich so, wie der Typ schreibt, was macht denn der da? Das war so geil verrückt, Alter. Hat Cars wirklich Cars nahe gesagt und das war irgendwie das auch irgendwie sehr trefflich.
Genau, das hat bei mir einfach einen dollen Eindruck hinterlassen und dann kommen aber natürlich auch noch so ein bisschen so meine poetischen Lieblinge dazu, die sich auch alle seltsamsten Rechte, Freiheitsrechte irgendwie immer schon genommen haben, ob das jetzt ein Kafka oder Garcia Marquez oder so. Blabiblub, lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt viele Richtungen, in die man gehen kann.
Mir, Alter. Sag nochmal. Wusste ich gar nicht. Ich sag, das sind voll die Lieblinge von mir auch. Garcia Marquez, Alter, dieses 100 Jahre Einsamkeit, Mann. Ich find's immer noch einen mysteriösen Strudel, wenn ich das lese. Alter, das ist so geil, diese Zukunftszeiten. Entschuldigung.
Ja, geil. Nee, du warst nur gerade schon wieder in der Tonne, ganz kurz, soundmäßig.
Es ist eine Reise durchs Berliner Internet mit Tour hier heute auf jeden Fall.
Ja, das Kabel an der Stelle ist da sehr dünn gewesen. Ja, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Man kann da irgendwie in sehr viele verschiedene Richtungen gehen. Und Hip-Hop ist auf jeden Fall gerade, ach, ich weiß noch nicht mal, ob gerade in Deutschland, aber es ist auf jeden Fall sehr verwoben mit einem Verständnis, dass das lyrische Ich auch der Künstler ist und dass der Künstler auch der Antagonist seiner Songs ist und so weiter. Und das ist sogar so weit gegangen, der Siegeszug Hip-Hop ist ja einfach so global geworden, dass das sich sogar in Popmusik übertragen hat. Und eigentlich kommt es ja aus einer, es hat seine Tradition ja irgendwie da, dass sozial benachteiligte Gruppen irgendwann mal Musik als Sprachrohr benutzt haben, um ihre schlechten Lebensumstände irgendwie zu verändern. Also und da ist es irgendwie witzigerweise hängen geblieben, aber eigentlich die das Bedürfnis, irgendwie seine Lebensrealitäten zu verändern, haben viele gar nicht mehr. Also es ist nur noch die Tradition geblieben, dass ich mich selber als geilen Ficker darstelle oder Fickerin. Und sehr viel einfach sehr flat und gerade raus darüber rede, was ich heute noch vorhabe zu tun und was nicht. Wie gesagt, auch da, es ist nicht das eine besser oder das andere. Und eigentlich müsste ich auch euch längst einmal sagen lassen, was ihr dazu denkt. Deswegen halte ich mal kurz meine Fresse.
Formuliere eine Frage.
Oh, das ist so schwierig. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe aber keine so richtige gefunden, muss ich sagen. Findet ihr es für Hip-Hop, haltet ihr es für nötig, dass der Antagonist irgendwie der Rapper ist in seinen Texten? Das ist eigentlich eine blöde Frage, weil die Antwort ist eh nein. Aber wenn ja, warum?
Ich fange an mit der Antwort. Ja. Ich glaube nämlich, dass sich da total die Geister scheiden, weil das ja im Endeffekt ist das ja eine Frage, die wir so oft behandeln im Hip-Hop, wie echt muss der Text und der Rapper zusammenpassen, so, ne? Das ist ja diese ewige Authentizitätsfrage und Realness-Debatte. Und ich glaube, wenn man so tut, als wäre man all das, was man in seinen Texten berappt, dann sollte das auch zu einem Großteil irgendwie stimmen. Ansonsten sollte man vielleicht das nicht sich so sehr auf die Fahne schreiben, weil dann wird es ab einem gewissen Punkt irgendwann unangenehm und nicht, also wen greife ich jetzt, ne? Das würde ich mir als Fan einfach, keine Ahnung, fühle ich mich dann verarscht, blöd gesagt oder einfach ausgedrückt, ne? Aber ich finde schon, dass man seine Lebensrealitäten oder seine Texte ausschmücken darf oder ein Zwischending irgendwie verwenden darf zwischen dem, was man erlebt hat, was man erleben möchte oder was man ausdrücken möchte insgesamt, weil nur weil man vielleicht gewisse Dinge nicht selber erlebt hat und über diese Dinge aber singt oder rappt, heißt es ja nicht, dass es niemanden gibt, der das nicht erlebt. Also eine Lebensrealität ist ja nicht erst dann recht, wenn es meine Lebensrealität ist, sondern es gibt ja gewisse Lebensrealitäten. Aber ich finde nicht, dass man sich das dann selber so auf die Fahne schreiben sollte, als wäre man das. Außer man macht konsequent eine Kunstfigur draus. Dann ist es wieder ein bisschen für mich als aus meiner Fanperspektive was anderes. Das wäre meine Antwort. Aber lyrisches Ich im Hip-Hop fand ich interessant formuliert tatsächlich. Kenne ich sonst auch aus dem Deutschunterricht. So.
Ja, die Konsequenz daraus wäre ja, dass dann genau das aufs Exempel geprüft wird. Und wenn das deine Prüfung nicht standhält, dann wird es verteufelt. Und frei nach Megalo, ne, ist es halt die einzige Mucke, bei der man das, was man sagt, auch verkörpern muss. Was genau das bedeutet, das ist, glaube ich, dann die Interpretationsmasse, die dazwischen steckt.
Aber die Frage wäre, ob das stimmt, ob das nötig ist.
Also ich glaube...
Also ich finde nicht.
Ja?
Nee, ich finde, Entschuldigung, Nico, sag du ruhig
erst. Nee, mach du mal, ich bin gespannt.
Wir haben schon ein großes Ding gequatscht, Alter. Sag mal, sprich mal, es interessiert mich, was du meinst.
Jetzt will ich deinen hören, dann mache ich das Schlussplädoyer.
Na, also ich finde auch, dass man das ganz persönlich für sich beantworten muss. Und ich verstehe, dass das irgendwie so ein distinktives Merkmal von Hip-Hop ist, dieses oder ein scheinbares Merkmal ist, dieses, hey, der Künstler, die Künstlerin ist das, was sie sagt. Oder in irgendeiner Form muss das irgendwie greifen, so. Aber mir persönlich ist es scheißegal. Also ich finde auch, was bei mir sofort im Kopf angeht, ist diese ewige Ghostwriting-Debatte, ne? Diese Keule des Hip-Hops, dieses, ja, aber das hat die gar nicht selber geschrieben, das hat der gar nicht, das haben 10 Leute geschrieben. Ich bin so, Digga, mir ist scheißegal, ganz ehrlich. Also ich will einen Song haben, der mir gefällt und, oder noch mehr, ich will eigentlich etwas treffen, das natürlich aus dem Song, aber auch aus der Person, die mir da gegenüber tritt und wie die aussieht und wie vielleicht das Video gemacht ist oder was auch immer, wie das auf mich einprasselt, so, wenn mich das catcht, dann ist die Mission erfüllt. Und wenn das nicht catcht, dann ist es mir auch scheißegal, ob derjenige irgendwie 35 Jahre lang auf einem Bein gestanden hat, um irgendwie so zu klingen. Weißt du, was ich meine? Also das Handwerk ist mir ziemlich egal und das sage ich vielleicht gerade deswegen, weil ich jemand bin, der immer so mir so viel Mühe gegeben hat und auch noch tue so mit dem Handwerklichen und hier noch was und da noch was und so weiter. Aber am Ende ist es irgendwie nicht das, das Handwerk interessiert mich nicht so sehr. Ne? Am Ende ist es irgendwie die Magie.
Ich glaube auch, dass im Großen und Ganzen hat, glaube ich, Hip-Hop auch deshalb irgendwie die Welt erobert. Das kann man ja, glaube ich, so inzwischen fast schon konstatieren. Und so eine wahnsinnige Evolution erlebt, weil es tatsächlich da einfach permanent Regeln gebrochen hat. Und wahrscheinlich gehört das genauso dazu. Kendrick hat noch gesagt irgendwie, we're a rapper with a ghostwriter, what the fuck happened? Aber wahrscheinlich bin ich... möchte ich da auch mit Einschränkungen selbst Kendrick Lamar ein bisschen widersprechen. Ich sehe es genauso wie du, glaube ich, Tour. Ich glaube, mir ist scheißegal, wenn jemand es schafft, mich zu berühren mit seinem Kram, dann ist mir auch egal, ob er das ist. Also du darfst mich aus vollen Zügen eigentlich anlügen. Wenn es irgendwie, ich meine, man merkt es, wenn es einen nicht berührt, dann hat man es wahrscheinlich schlecht gemacht und dann hat man wahrscheinlich zu 100% gelogen und nichts davon jemals irgendwie erlebt. Aber ich glaube, wenn man das gut macht, dann ist das Erlebte schon auch ein Teil davon, was man sich da aus den Fingern saugt.
Aber stellt euch jetzt mal vor, ihr habt irgendwie eine Person, die gut rappt und mit einem Ghostwriter nur arbeitet. Und das sind die Geschichten des Ghostwriters. Dann würde ich lieber, dass der Ghostwriter, wenn er rappen kann, mir das vorträgt als eine x-beliebige Person.
Aber dann ist er ja bei Rihanna. Aber Rihanna berührt mich. Also,
aber das sind ja trotzdem ihre Geschichten, ja, und, die ein anderer schreibt.
Und ich jetzt werde ich spitzfindig an bestimmten Punkten dabei. Definitionsklauberei in einem Hip-Hop-Podcast, weil wenn wir von Hip-Hop sprechen, glaube ich, dass es ziemlich sicher darum geht, dieses Gefühl von Realness zumindest mit einem letzten Faden zu erhalten, damit die sich an dieser Hip-Hop Thematik festhalten, dieses Gefühl behalten für sich. Ich werfe das erstmal in den Raum. Wenn wir von Rap-Musik sprechen, also davon, dass ich diese Elemente mit aufnehme und was ja auch irgendwie zu dieser Hip-Hop-Remix-Kultur gehört, dann sind wir aber natürlich in so einem riesengroßen Pulk, der sich über die Jahre so groß gemacht hat, in dem genau diese Elemente auch schon, wenn du dich dann jetzt über Recherchearbeit von deinen Mythen von früher war alles besser, in die Credits von Produktionen in den 90ern und Nullern zurück zu der tatsächlichen Ghostwriting-Debatte 2022 oder auch 2010 irgendwann in Deutschland und dem Oje drumherum, dann irgendwann auf den Punkt begibst, dass du sagen musst, ja okay, es gibt kein Schwarz-Weiß, wir haben unheimlich viele Grautöne dazwischen und dann ist es genau wie alles andere, was wir über Perfektion besprochen haben, irgendwann der Punkt, wo ist es für dich noch okay, an welcher Stelle wird es für dich hanebüchen, und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wenn wir alle jetzt gemeinsam hier uns darauf einigen können, dass Haftbefehl ein super Rapper ist und wir ihn genau für dieses authentische Straßenreporter-Bild lieben, was er da seit Jahren produziert, dann ist es in der Konsequenz wahrscheinlich relativ egal, ob er es selber erlebt hat oder daneben stand oder einen kennt, der daneben stand oder vielleicht im Zweifel sogar drei Leute ihm geholfen haben, das, was er fühlt, in Worte zu packen. So, und das wären ja in meinen Augen diese Stufen, auf denen wir arbeiten könnten. Dann greift auf der anderen Seite wieder, wenn ich dann aber jemanden habe, der Boygroup-mäßig gecastet wird und, ne, modelmäßig eine Klamotte angezogen bekommt, um dann von euch beiden Texte in den Mund gelegt bekommt, um dann real zu werden, dann wird es irgendwann schwierig. So, du brauchst schon, und das ist dieser letzte Faden, den ich meine, du brauchst in meinen Augen schon ein kleines, wenn wir in der Kategorie, du tust schon nur die ganze Zeit den Kopf, ich muss dagegen anreden, wenn wir es in der Kategorie Hip-Hop einsortieren wollen, ich würde sagen, dann müssen wir schon ein kleines bisschen drauf aufpassen. Wenn wir von guter Popmusik reden und dann sind wir wieder bei Rihanna, das ist scheißegal.
Ja, okay, also wenn das sozusagen für dich Unterscheidungsmerkmal von Hip-Hop ist, dann gebe ich dir natürlich recht, das ist dann total total richtig und auch voll dein persönliches Ding. Ich finde nur, ich muss genau an K-Pop denken, das ich super spannend finde. Es ist nicht, dass es jetzt irgendwie was mit mir macht, also dass es mich in der Seele berührt, was die da machen, aber ich find's geisteskrank unterhaltsam. Ich find's unfassbar unterhaltsam. Es ist einfach krass. Und da hast du diese unglaublich schönen Menschen, die jahrelang aufs Handwerk trainiert wurden und wo es scheißegal ist und wo es am Ende halt Entertainment ist, irgendwie so auf unterschiedliche Art und Weise zusammenkommt. Und das, also, keine Ahnung. Ich sehe schon, dass wir uns eigentlich am Begriff Hip-Hop entlanghangeln. Das eigentlich ist ja doch die Frage dann, was ist Hip-Hop? Ja, das ist doch genau die eigentliche Frage.
Genau, und dann darf ich mit grauem Bart und als Gralshüter verschrien. Und nein, ich bin nicht so weit wie Falk Schacht an der Stelle, aber schon auch immer jemand, der da so ein bisschen so schon so ein bisschen versucht drauf aufzupassen. Aber ohne die früher war alles besser Keule zu schwingen, wie so Leute aus vielleicht aus meinem Umfeld und auch Wegbegleiter, die in den 90ern angefangen haben, die dann heute alles verteufeln, was passiert. Und dann geht's schon bei Soundästhetik. Das finde ich alles immer total Quatsch, weil ich finde, das genau ist für mich Hip-Hop, dass du genau daraus etwas remixt und ehrlicherweise Steilvorlage Richtung Thematour. Denn das, was du mitgebracht hast, ist, als ich es gehört habe, ist für mich, also ich erkläre es kurz vorweg so, es war für mich nicht der Effekt von, was hat denn das mit Hip-Hop zu tun, sondern es war der Effekt mit, tja, geil, jetzt übernehmen wir auch noch das nächste Genre. Was ist dein Thema?
Was war mein Thema?
Oh, jetzt macht immer meine Überleitung kaputt.
Schnitt, wir machen einen Schnitt einfach dann. Ja, was genau. War's denn?
Drake.
Ah, okay.
Und
okay.
Schnitt, ja,
ich war gerade mit dem Ding beschäftigt, mit dem Album, was ich hatte, so, deswegen ich kam, dachte, du sagst jetzt, was ist das Album, was du mitgebracht hast und so weiter, deswegen, Entschuldigung, okay, Schnitt. Mein Thema ist, die aktuelle Platte von Drake.
Warum?
Warum? Weil ich super interessant fand, dass quasi über Nacht oder eben auch nicht über Nacht, das wäre jetzt gleich mal zu erörtern, aber dass halt sozusagen die Four to the Floor unter dem R&B oder Hip-Hop-Track auf einmal ein noch viel größeres Thema geworden ist, als sie es natürlich irgendwie schon immer war, auf eine Art. Wisst ihr, was ich meine? Also ich war quasi live dabei, wie dieses Album erschien und sehr, sehr schnell sehr viel Nachfrage nach so elektronischen, wie auch immer gearteten, eher Chicago-hausigen Sachen entstanden ist. Und Leute kamen und gesagt haben, ja, ich wollte eh schon immer sowas machen, ich glaube, jetzt ist die Zeit und so. Punkt. Dann, um quasi den Bogen zu kriegen, so, da fällt mir natürlich auf, dass Schmidti auch das ein oder andere hat, was in diese Richtung geht. Ich auch weiß, dass er noch mehr Skizzen hatte, die in so eine Richtung, ich weiß gar nicht, ob jetzt alles das immer schon geschafft hat aufs Album und so, aber ich weiß, dass zu viel sowas rumliegen hat es auch. Auch immer mit dem Gedanken gespielt hat es, so klubbiger noch zu sein. Und ich habe ja auch, also ich meine, ich habe auf dem letzten Album mehrere gerade Bassdrums gehabt, so, und ja schon immer irgendwie mit dem Elektronischen gespielt. Insofern dachte ich, vielleicht passt es hier rein.
Du musst hinten raus immer eine Frage formulieren, wenn man ein Thema mitbringt.
Wie geht's denn euch damit? Auch die Damen, wie geht's auch der Damenwelt damit? Wie steht ihr denn zu diesem Trend? Interessiert euch das überhaupt? Ist das für euch irgendein Novum oder seid ihr so, who cares?
Meinst du mich mit der Damenwelt?
Ja, ich mich auch. Ich finde die Empörung darüber großartig, was dann drumherum entstanden ist. Und als ich das erste Mal das Drake-Album gehört habe, saß ich im Zug und es war so Sonnenuntergang und ich habe mich so ein bisschen Café Del Mar-mäßig in Ibiza gefühlt, als ich es gehört habe und war so gechillt. Ja, und nein, hat einfach so ein Gefühl von, okay, ich sitze irgendwo in einem sonnigen Urlaubsort am Strand und es geht mir gut, the sun is shining und alles wunderschön. Und es hat nicht so zu dem zusammengepasst, was ich vielleicht früher damit assoziiert hätte.
Also, ich verlasse mich da, und das ist wie mit der Creditliste auch, ich verlasse mich darauf, dass also Hip-Hop, vielleicht tue ich manchen damit weh, ne, wenn ich das jetzt so sage. Ich glaube, Hip-Hop hat einen ganz anderen, ist aus etwas ganz anderem erwachsen als jetzt Popmusik vielleicht. Aber Hip-Hop ist inzwischen ein Pop-Genre geworden. Natürlich gibt es natürlich noch ursprüngliche Strömungen von Hip-Hop, die nicht viel mit Pop zu tun haben. Das ist alles klar. Aber es ist irgendwie so im Großen und Ganzen in den meisten Fällen Popmusik. Und ich finde, Popmusik findet ihren Weg. Und Popmusik hat einen wahnsinnig harten Darwinismus. Die Dinge, die sich in die Ohren der Menschen irgendwie gleichen können und oder walzen können, die haben eine Daseinsberechtigung. Das ist die einzige Regel vielleicht, die es dafür gibt. Und die haben dann auch eine Qualität, weil es gibt Leute, die rümpfen immer die Nase darüber, wie einfach Dinge gemacht sind, die jetzt irgendwie jeder mitsingt. Aber was man auf jeden Fall nicht vergessen darf, ist, dass etwas zu machen und in den Kopf der Leute, was in den Kopf der Leute kommt, das ist irgendwie auch eine Kunstform. Ist sicherlich nicht die einzige, nicht sicherlich nicht das Einzige, bei weitem sogar wahrscheinlich nicht, was es irgendwie zu guter Musik macht am Ende. Aber es ist auf jeden Fall sowas. Und da würde ich mich einfach sagen, mir ist es Latte, ob die Creditliste jetzt irgendwie lang ist, ob da jetzt 4 auf dem Boden sind oder nicht. Wenn es irgendwie mich berührt, das ist das Einzige, was mich im Prinzip interessiert. Und ich bin mir relativ sicher, dass sehr viele Leute jetzt sehr viele Four-on-the-Floor-Beats bauen, die ihn scheiß interessieren werden. Und dass sich das von alleine regulieren wird. Und dass Leute jetzt einfach, wenn sie schwach genug sind, werden sie sich nur an Drake orientieren, künstlerisch, weißt du? Das wird das Universum regeln in diesem Fall.
Aber war das jetzt wirklich so ein krass neuer Sound von Drake? Also ich habe das Album einmal gehört, Drake. Ich mache mich wahrscheinlich wieder unbeliebt, aber mit Drake kann ich schon länger nichts mehr anfangen und irgendwie ich mag seine Art und Weise, wie er irgendwie auftritt und rüberkommt, mag ich einfach nicht so. Und ob er das jetzt auf so einem Dance-Beat macht oder auf einem richtigen Hip-Hop-Beat, ist mir dann halt egal. So.
Ebenso.
War der Sound jetzt so krass neu, weil so Rap und Dance irgendwie auf irgendwelchen elektronischen Beats und so, das probieren ja viele schon seit einer Weile auch aus. Und Apache zum Beispiel. Du hattest
schon lange auf der Festplatte.
Ja, es gibt auch Leute, die das erfolgreich machen. Also,
ja, nicht nur auf der Festplatte. Drake hat es auf jeden Fall zu einem Erfolg gemacht und damit. Ich finde die Empörung drumherum so interessant und ich bin genau bei dir, Schmidt, dass es trotzdem dazu führen wird, dass wir alle uns nicht, oder wahrscheinlich in dieser Runde vor allen Dingen, nicht wundern, wenn dann demnächst alles so klingt und alles versuchen und alle auch in diese Richtung laufen werden, was man vorher bis zu einem bestimmten Punkt, sagen wir mal so, in einer breiteren Masse noch nicht sich getraut hat. Und dadurch wird es salonfähig und dadurch wird dann das nächste, was ich am Anfang meinte, Subgenre mit aufgenommen. Und ich bin bei dir, also ich gehe noch einen Schritt weiter. Hip-Hop ist Pop. Hip-Hop ist die Popkultur. Weil es mittlerweile in so einem Tempo gemacht wird, dass alles andere einfach mit einverleibt wird, wie so eine riesengroße. Und das gibt nur noch ganz wenige Subgenres, wo das noch nicht so greift. So, und das wird, und selbst Schlager wird hier und da schon mit aufgenommen und
Hip-Hop ist wie so ein Facehugger-Alien, das sich das allen wie auch immer arrivierten Genres ins Gesicht springt und sie so zerfrisst und dann hinterher haben die eine ganz andere Visage. Aber ich glaube, das tut den Genres eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, auch ganz gut, weil das Ding ist, Hip-Hop ist dann auch wie so ein Vitalisator, lebenserneuerndes Element irgendwie so. Weißt du, was ich meine? Also zum Beispiel Techno und jetzt mit dem Risiko, ganz viel meiner Techno-Freunde heftig anzupissen. So. Das Ding ist, da gibt's ja auch eine super weite Varietät an Subgenres und ganz krasse Regeln. So, ne? Also ich erinnere mich an Freunde von mir, die gesagt haben, ja, aber wenn du jetzt die Snare reinnimmst, dann ist das ein anderes Genre. So. Weißt du, was ich meine? Und das ist ja wirklich bei Techno im weitesten Sinne irgendwie geisteskrank, wie eng. Also es ist halt ein super audiophiles Genre in vielerlei Hinsicht. Das heißt, auch wirklich nuancierte Sounds ändern sofort das Genre. Diesen Sound kannst du jetzt nicht nehmen, dann ist es ein EDM-Track. So, ne? Und ich glaube halt, dass da dann mal was passieren kann, was, weißt du, wie beim Jazz oder so, wo das dann irgendwann so sich nur noch um sich selbst dreht und nicht so viel breite Innovation mehr passiert. Und Hip-Hop ist da wie so der Staatsfeind aller intellektuellen Musiker, der dann einfach kommt und auf alle Regeln scheißt und irgendwie damit Autotune drüber singt und geisteskrank schreckliche Sounds nimmt. Und am Ende ist aber sowohl Hip-Hop als auch das Muttergenre irgendwie verändert. Und das finde ich halt immer wieder geil. Also diese, das hatten wir ja am Anfang auch schon gesagt, die ewige Revolution, die Hip-Hop ist, oder Pop, die ist irgendwie, das ist schon geil, das ist geil, finde ich gut.
Ich finde auch, aber es ist natürlich wie mit allem. In der Überdosierung ist es auch zum Kotzen. Hip-Hop ist das, was alle machen und da alle zu einem sehr großen Teil Vollidioten sind, ist das natürlich auch dann einfach zum großen Teil scheiße.
Ja!
Aber ich fühle dich trotzdem zu 100%. Ich liebe Hip-Hop. Ich hasse. Ich liebe Hip-Hop.
It's, I hate Hip-Hop, it's awesome.
Ich lebe für Hip-Hop, Alter. Ich lebe für Hip-Hop.
Aber das sind ja dann aber auch die, um da gemutzt zu bleiben, die Punkte, an denen ganz viele Leute, die mit Hip-Hop ein bisschen groß geworden sind und die vielleicht auch mit dem Tempo, mit dem Rap-Musik dann, also dann Hip-Hop dort andere Genres entert, nicht so klarkommen, weil einfach so Definitionen wie die Szene und Definitionen wie der Sound einfach in den letzten 5, 6, 7 Jahren so massiv gesprengt worden sind, dass man da wahrscheinlich schwer hinterherkommt, wenn man das irgendwie nicht mehr möchte. Und dann gibt es die nächste Ebene der Performance, des Live, der Live-Qualität, das ist nur ein kurzer Ausflug, weil das auf dem Festival jetzt, auf dem Splash-Festival, auf dem ich war, eine riesengroße Diskussion darüber gab und das Drittel der Rap-KünstlerInnen, die noch live auf einer Bühne rappen, das auch ungefähr 10-mal betont haben, dass sie noch live rappen auf der Bühne, während die anderen relativ ignorant Voll-Playback-Shows mit einer wilden Crowd vor der Bühne gemacht haben.
Ist das so? War das jetzt komplett auch schon hier so? Also auf diesem Splash war das so, dass viele komplett Playback hatten, oder was?
Ja, ja.
Richtig.
Ja.
Voll-Playback, oder was? Ja.
Travis Scott. Das ist doch eher so Halb-Playback, oder? Dass man halt sehr viel Doppels hat und dann nochmal drüber, also
Voll-Playback. Da war Voll-Playback. Da war sehr
viel Playback. Dürfen wir da noch kurz einsteigen? Ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir eigentlich?
Also so viel wie ihr beide, wenn ihr sagt, ihr habt keinen Bock mehr.
Okay, wir schnibbeln das eh so ein bisschen zusammen. Ich habe eh manchmal viel zu lange gelabert. Aber auf jeden Fall das mit dem...
Keine Sorge, wir schneiden nicht. Wir schneiden nur
diese langen Pausen. Ach, das weißt du doch, Schmidt. Wir lassen nur diese langen Pausen.
Auf jeden Fall, ich finde, wenn ich jemanden krass singen hören möchte, dann muss ich zu jemandem gehen, der mir was Krasses vorsingt. Und halt nicht auf ein Rap-Konzert, wahrscheinlich. Und wenn ich jemanden krass flowen hören möchte, dann muss ich mir den Künstler, die Künstlerin aussuchen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es viel besser ist, dass du einfach quasi über Spotify mit Autotune laut mitraps und immer wieder aussteigst, wo du entweder den Text vergessen hast oder findest, dass die Leute den Text singen sollen. Ob es dann so viel wichtiger noch ist, dass wir dann sagen, ey, das muss jetzt aber unbedingt sein, aber Vollplayback geht gar nicht. Was ich auf jeden Fall bei den Konzerten, die ich jetzt gesehen habe, bei diesen Hip-Hop-Festivals mitbekommen habe, ist, dass die Leute es derbe abfeiern und dass die künstlerische Live-Performance einfach nicht mehr sehr viel Spielraum hat, um zu scheinen. Weißt du, da ist jemand, der double-timed nicht, der freestylt nicht, der muss auch die Töne nicht treffen, weil Autotune regelt. Was im Prinzip abgefeiert wird, ist der Moment, die Komposition und die Produktion, und das ist definitiv auch eine Leistung, aber die ist schon passiert, die ist im Studio passiert und wird jetzt sozusagen als kleines Hip-Hop-Kleinod dahingetragen und alle zusammen können es sich angucken, alle verbinden ihre Erinnerungen und Erfahrungen damit und feiern, dass sie alle zusammen jetzt sehr laut diesen Song hören können. Und wenn das so positive Energien freiruft, wie es das da getan hat, wie ich das gesehen habe, dann finde ich, ist das erstmal grundsätzlich eine gute Sache. Ich gucke mir trotzdem lieber Leute an, die mir ein bisschen mehr geben als das. So, da kommen wir ja auch wieder irgendwie darauf, wir müssen uns irgendwie darauf einigen, dass irgendwie Hip-Hop ganz viele Dinge verschlingt, aber sich manche Dinge, die sich nicht verschlingen lassen, auch eine Daseinsberechtigung behalten. Und ich glaube schon, dass irgendwie jemand, der was kann, handwerklich, und alle können ihm dabei zusehen, Bock macht und auch Bock machen wird weiterhin. Und darauf muss ich mich irgendwie verlassen, auch als jemand, der das halt selber ganz gerne macht. Also ich finde Samples wichtig und so weiter, und deswegen machen wir irgendwie bei meiner Band auch irgendwie krasse Sample-Proben extra und triggern die Drums, aber es sind halt trotzdem irgendwie immer noch Real Drums dabei. Ich habe da Bock drauf, aber andere vielleicht nicht, und denen ist es Latte, und ich verstehe das. Und jeder muss es leider wieder mal selber wissen. Es wird das Universum auch hier wieder regeln.
Aber tatsächlich glaube ich, dass das auch viel damit zu tun hat, dass jetzt einfach 2 Jahre Corona waren und ja viele von den groß gebuchten Acts unglaublich jung sind und noch nie auf einer Bühne standen. Und das kann sich ja auch entwickeln, dass deren Live-Performance und Live-Show einfach noch besser wird. Aber soweit ich das hier im Überblick habe, gibt es dazu auch noch eine eigene Stammtischfolge. Deswegen halte ich mich ein bisschen zurück.
Na, glaube ich. Ja. jede neue Folge ist so ein kleines bisschen individuell.
Aber Rin hat vor 6 Jahren schon sich hingestellt und direkt, also MP30 halt so, ne?
Aber glaubt ihr nicht, dass sich das noch entwickeln kann? Also glaubt ihr, so Playback-Rapper, böse gesagt, bleiben dann Playback-Rapper oder trauen die sich aus ihrer Comfortzone auch irgendwann raus, wenn sie wissen, wie sie wirken?
Ich glaube, es ist Hip-Hop zu eigen immer, oder ich glaube, ein komisches Phänomen von Hip-Hop ist diese Trainer-Spieler-Kultur, so dass Hip-Hop-Fans immer auch irgendwie aufs Handwerk schauen, so, weißt du, was ich meine? Und dass es immer wie so ein Talentwettbewerb irgendwie mitspringt, so, mich bringt es immer durcheinander, weißt du? Für mich zählt am Ende so bisschen das, was du gerade meintest, Schmidti, mit so, was will denn mir der Künstler oder die Künstlerin sagen? Oder was will ich denn von demjenigen bei dem Konzert? So, ne? Wenn es Energie ist, weil das einfach die wahnsinnigsten Turn-Up-Songs sind mit dem 6. Sample-Flip, das Sample schon 30 Mal benutzt wurde, aber der hat es noch krasser gemacht und ill, alles krass, dann brauche ich es nicht in schlechter performt live sehen, so dann ist es auch okay, wenn einfach die Energie mit welchem Weg auch immer, mit 37 Pyro-Kanonen und riesen Backdrop und was weiß ich was transportiert wird, so wenn Amy Winehouse mit Vollplayback aufgetreten wäre, dann wäre es sehr langweilig gewesen, so, ne, weil da bin ich hingegangen, weil ich fand halt, also mir fallen jetzt gerade keine besseren Beispiele ein, aber ihr wisst, was ich meine, so hoffentlich. Deswegen, da sehe ich es ein bisschen ähnlich wie bei bei den Songs auch so. Mir egal, auf welchem Wege es mich flasht. Hauptsache es flasht mich so. Wobei ich auch noch dazu sagen muss, dass ich echt oft Live-Shows geisteskrank hasse. In mir sprechen gerade zwei Seelen. Das eine ist sozusagen das Prinzipielle.
So ist doch die gleiche Seele.
Naja, ich find's prinzipiell voll in Ordnung. Wenn ich Travis Scott sehen will, dann ist mir scheißegal, ob der da live noch irgendwas wie wo. Ich gehe da hin, weil ich find's halt geisteskrank, wie viele Moshpits es da gibt und dass ich, was weiß ich, was da alles passiert, so, ne? Weiß ich, was ich kriege und deswegen gehe ich auch gar nicht auf diese Show. Das ist nämlich jetzt die andere Seele, so, jetzt scheiß drauf, so. Weißt du, was ich meine? Ich find's prinzipiell in Ordnung. Ich persönlich würde aber auch nur auf eine Show gehen, wenn überhaupt von Leuten, die wo mir das Erlebnis an und für sich angenehm ist. Und ich finde jetzt Moshpit-Shows nicht angenehm. Ich weiß, warum man das macht und es gibt Momente in meinem Leben, wo ich das geil fand oder so, aber jetzt bin ich old as fuck und ich will irgendwie was anderes. Aber dann suche ich mir entsprechende Künstler raus.
Da kann ich jetzt ja die breite Klammer wieder aufmachen. Das Schöne ist ja, dass Hip-Hop das alles liefert, ne? Und dieses Splash-Festival als Beispiel zu benutzen, war genau das. Ich bin ins Backyard gegangen und habe DP dabei zugeguckt, wie sie nach bester MC-Ehrenlehre der 90er eine Performance geliefert hat, wie sie sich dafür gehört und gebührt, vor einer kleinen Crowd, die das mit dem Hip-Hop-Arm sehr gehuldigt hat und da sehr, sehr viel Spaß dran hat. Und ich finde, das hat sie sehr, sehr gut gemacht und ich mag sie unheimlich gerne genau für das. Und in der nächsten Sekunde gucke ich dann halt BHZ an der Mainstage vor ungleich mehr Leuten dabei zu, die dann schon auch performen, aber wo es eigentlich nur darum geht, also einen Mix aus beiden zu haben, aus Performance und einfach Turn-Up, dass die Leute einfach durchgedreht sind. Und dann sehe ich eine Playboy Cardi-Show, die an sich einfach nur die Kunst war, wo er nur über Full-Playback ins Mikrofon wie ein Vampir geschrien hat, mit einem Gitarristen und das Publikum ist durchgedreht. Also,
weil es eine Attitüde ist. Das ist ja, halt Punk. Ja. Wir haben letztens mit Renato Sachen gehört. Hier, ich weiß gar nicht, was er gezeigt hat. Ich glaube, es war nicht Playboy Carti, oder war es vielleicht Playboy Carti, ich weiß nicht. Das war so, ich habe das ja, ich höre das normalerweise nicht. Und es war so geisteskranke Musik einfach. Es ist so viel mehr Punk gewesen als irgendetwas anderes. Ich finde keinen anderen Begriff, vielleicht noch Noise oder so, weißt du? Einfach so dieses, die komplette Summe nochmal distortet, bis wirklich nichts mehr übrig war eigentlich. So, ich meine, was soll denn das? So, dass da nicht irgendwie was geil filigran performt werden kann auf der Bühne, finde ich irgendwie fair. Und dann finde ich es eigentlich schon wieder witzig. Und na, also ich meine, wir müssen uns mal vorstellen, was würde das machen mit unserer Sicht auf die Dinge, wenn jetzt irgend so eine sophisticated Punkband sich auf die Bühne stellt und plötzlich auch nur noch Playbacks laufen lässt und so. Und man wäre doch so, oh, da müssen wir drüber nachdenken, was bedeutet das? Ist das jetzt eine Kritik und so weiter? Weil da ist man so, ja, die sind halt so dumme Street-Idioten, die können es halt nicht besser. Also das meine ich ein bisschen mit dieser Trainerkultur, dass man so irgendwie, man muss da irgendwie so Vielleicht ist es ja genau das, was die Leute wollen. Vielleicht sind die so, guck mal, Ignoranz war im Hip-Hop immer ein Wert. Ignoranz war immer so, ey, ich war nie ein Rapper. Weißt du, ich meine so dieses, wisst ihr, welchen Swag ich meine so? Den gibt's ja immer so. Und
Das ist ja eigentlich halt Jugendkultur im Allgemeinen, hat ja irgendwie auch ein gewisses Maß an Ignoranz irgendwie gemein.
Voll.
Ja, und vor allem darf man nicht vergessen, dass alles in Amplituden irgendwie verläuft, ne? Und dass, wenn alle Produktionen wahnsinnig aufgeräumt waren, dass völlig klar ist, dass demnächst irgendwie wahrscheinlich die große Distortion, die große Verzerrung, der große Matsch irgendwie dann kommt und danach wieder andersrum.
Aber jetzt ist irgendwie alles gleichzeitig. So. Ich finde das interessant mit diesem, was du sagst, mit Amplituden, da hast du recht. Ich habe das Gefühl, jetzt trifft es das nicht mehr ganz, sondern ich glaube, wegen Internet passiert so unfassbar vieles quasi gleichzeitig.
Ja, voll. Das ist ein bisschen wie mit Mode oder mit Hosen. Irgendwie gleichzeitig sind Baggy Pants, Schlaghosen, Tights, Hochwasser. Also du siehst irgendwie alles gerade und das finde ich eigentlich auch ganz angenehm. Das können wir festhalten, dass ich das eigentlich abfeiere.
Ich möchte den Kreis schließen mit einer Frage an euch beide. Mit dem Bewusstsein über das, was ihr jetzt gerade in einer Stunde mit uns hier durchdiskutiert habt. Wie sehr hemmt oder fordert oder fördert euch das beim Machen von euren nächsten Hits, in Anführungsstrichen, die Menschen...
Hits!
Ja, also mit den nächsten Songs, mit denen ihr möglichst viele Menschen erreichen wollt.
Also, wenn man zurückguckt, ein bisschen so in die Musikgeschichte, weil ich habe einfach angefangen damit, 70er Jahre Queen zu hören und habe da irgendwie Songs und Songstrukturen, verrückte, irgendwie gleich am Anfang schon lieben gelernt. Also noch bevor ich irgendeine Hip-Hop-Platte gehört habe, habe ich auf jeden Fall so richtiges Glam-Rock-Songwriting irgendwie abgekriegt. Ich weiß nicht, wie das genau passiert ist, aber irgendwie als Kind fand ich es geil. Ja, und sich also irgendwie so zurückwendet und guckt, was passiert ist, dann ist eigentlich das, was passiert, ja auch in irgendeiner Zusammensetzung immer schon mal da gewesen. Also wir haben den ganzen Scheiß nicht erfunden, so wie wir jetzt auch Feminismus und Antirassismus nicht erfunden haben, das denken wir alle manchmal. Da haben schon Leute einfach eine krasse Vorarbeit geleistet, was überhaupt keinen Abbruch daran tun soll, dass das, was wir da tun, irgendwie eine gute Sache ist. Aber auf jeden Fall ist das alles schon irgendwie da gewesen. Und Schmidt hat außerdem den Faden verloren. Sag nochmal, wie hattest du die Frage genau formuliert?
Bei all dem, was wir in dieser Stunde jetzt hier besprochen haben, inwiefern hemmt es oder fördert es den eigenen Perfektionismus, dabei wieder die Hits für die Leute zu machen? Kann Tour nochmal lachen, wenn er möchte.
Ich habe auch nur über mich gedacht, der Schmidt hat ja jetzt Hits, der hat ja jetzt ein geisteskrankes Jahr hinter sich. Ich will ja noch mal sagen, Alter, es ist wunderschön zu betrachten aus der quasi direkt von der Seitenlinie, nicht ganz aus der Distanz, aber so von der direkten Seitenlinie des wir sehen uns ab und zu sehen, wie da, was da gerade passiert, Alter. Herzlichen Glückwunsch, Mann, es ist wirklich schön, diese ganzen großartigen Momente, die du da erlebst und die du da auch erzeugst, Alter, ist wirklich... Ist krass und ich bin froh, es ist it's one more, jemand, den ich geil finde. Das bin ich, macht mich glücklich.
Und ich würde das über dich auch gerne sagen, aber ich kenne dich einfach schon zu lange. Du bist also schon länger da. Auf jeden Fall wollte ich sagen, dieser ganze Quatsch, den ich irgendwie gehört habe, also eigentlich seit es Popmusik gibt, seit Elvis irgendwie, ich habe mich immer für jede Form von Popmusik interessiert und das Songwriting und so weiter. Da ist so verdammt viel verrückter Scheiß bei gewesen. Wenn wir jetzt einfach gerade mal Talking 70s und Queen darüber sprechen, dass We Will Rock You einfach wirklich eine gestörte Idee war, einfach nur irgendwie Body Percussion aufzunehmen und darüber einfach so zu singen, ohne Harmonieinstrument und so weiter. Da ist also schon ganz schön vieles passiert und es hat immer schon ganz schön vieles in mir irgendwie losgetreten. Und dann kommen meine eigenen Limitierungen noch dazu, dass ich nicht produzieren kann und eben mir irgendwelche Flächen zusammensinge und so weiter, was mich eh schon mal per se davon befreit, irgendwie etwas fertig zu produzieren oder zu früh auszuartikulieren, weil ich das gar nicht kann. Deswegen würde ich einfach sagen, was da jetzt so passiert, beobachte ich und es motiviert mich einfach immer wieder in Frage zu stellen, was ich denke zu wissen. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass es passiert und dass irgendwie dann Tiger mit irgendwie ankommt und das schon der komplette Beat ist. Ich find's richtig geil, mir macht das Spaß und ich freue mich auf, was kommt.
Wie ist es bei dir, Tour, mit deinem ausgelebten Perfektionismus über die Jahre? und dieser Welt, die immer wilder da draußen wird, was die auch die Leichtigkeit im Zweifel in der Performance auf der Bühne und vielleicht auch im Studio in der Umsetzung betrifft. Wie gehst du damit um? Fördert dich das oder merkst du, dass dein eigener Antrieb und deine eigene, den Perfektionismus, müssen wir jetzt einfach nur runterreiten, der eigene Perfektionismus vielleicht sogar fast ein bisschen hemmt in der Neuzeit? Wie stehst du da?
Also ich bestimmt beeinflusst mich das, ich weiß jetzt nicht genau wie, also ich kann mich sicher nicht davon lossagen, dass die Welt einen großen Einfluss auf mich hat, aber mein Gefühl ist, dass es gar nicht so viel mit mir zu tun hat, dass, also ich gehe hier in mein Studio und ich mache mein Ding und ich habe meine Prozesse und ich verändere die und ich experimentiere wie seitdem ich angefangen habe Musik zu machen, und der Struggle ist eigentlich immer derselbe, also die Punkte, an denen ich mich schwer tue, Dinge gehen zu lassen, worauf du ja hinaus zielst, schätze ich mal ein bisschen, die sind nach wie vor dieselben, und manchmal klappt es besser, manchmal schlechter, und die Musiklandschaft hat sich immer verändert. Also ich meine, es war noch nie irgendwas länger als ein Jahr lang irgendwie fresh, ist einfach so. Also,
ja, Mann.
Also, weißt du so.
Fakt ist auf jeden Fall, es lohnt sich, dass du dir für uns das Hirn zermarterst.
Ja,
falls du das wirklich so viel tust.
Gar nicht, ich chill die ganze Zeit.
Als ob. Ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du das schon so viele Jahre machst. Und es ist auch immer schön zu hören und zu sehen, wenn man mit Menschen darüber spricht und wie oft dann aus der Pistole geschossen, zum Beispiel Grau zum besten Album in der Hip-Hop-Geschichte gemacht wird von Menschen, die so viel Liebe da drin fühlen in dem, was du machst, und dann aber trotzdem, wie du es ja hier selber schon angesprochen hast, dann da der Erfolg einfach nicht so da war, wie er sich gebührt. Insofern wünsche ich es mit vollem Herzen, dass es irgendwann funktioniert. Wir von Baxman versuchen halt immer unseren kleinen Beitrag dazu zu leisten, damit es klappt.
Sehr nett, das ist sehr lieb von euch, Dankeschön.
Ja. Dafür haben wir eine Playlist eingerichtet. Die heißt, ja, die haben wir eine Playlist eingerichtet. Die heißt Thank Backspin It's Friday. Die hat ein paar Follower, die kuratieren wir jede Woche. Die Redaktion macht das und versucht da bewusst darauf zu achten, dass wir Songs mit einbauen, die also die Breite abdecken, dass wir von allem etwas dabei haben. Nicht nur auf die Speerspitzen der Szene gehen. Jede Woche suche ich mir drei Songs aus und manchmal suche ich ganz tief im Keller und im Hip-Hop-Keller und suche mir ein paar Songs aus. Dieses Mal war ich ein bisschen Billo gewesen bei der Auswahl, muss ich gestehen. Aber als ich die Playlist am Freitag gehört habe, waren da so zwei Trigger-Momente, die ich mit in meine drei Songs, die ich ausgewählt habe, mitgenommen habe. Jara, kannst du den Menschen mal erzählen, welche drei Songs ich ausgesucht habe?
Ja, über den ersten habe ich mich sehr gefreut. Das ist Fick dein Insta von Juju. Ich glaube, so hieß ja auch ihre Tour, von der sie gerade frisch zurückgekommen ist. Habt ihr den gehört, Schmidt und Tour?
Noch nicht.
Okay, solltet ihr euch anhören. Ich finde nämlich, sie macht aus ihrer weiblichen Sicht auf die Rap-Welt einiges klar und teilt auch ein bisschen aus. Hört sich gut an. Es bleibt im Ohr auf jeden Fall. Ein Juju-Track, wie man ihn sich wünscht, würde ich sagen.
Und ich habe dabei, also ich erkläre kurz, warum ich ihn ausgewählt habe. Ich saß am Samstag, glaube ich, war das, Samstagabend oder Freitagabend, war sie auch, alles Splash konnotiert hier, war sie, glaube ich, Main Act, und auf jeden Fall hat sie ziemlich spät gespielt und hat dieses Intro-Ding gemacht mit holt irgendwie einen Fan auf die Bühne und dann spitten die da gefühlt 4 Minuten 50 Rap von ihr. Und dieser Song ist relativ ähnlich und allein deshalb war ich dadurch getriggert und wollte ihn mit in der Liste haben. Und ich war mir klar, dass der Jara den gerne mag, deswegen die Stellvorlage.
Ist gar nicht klar eigentlich.
Ja, gut. Der zweite, aber dann doch relativ logisch, wenn er mal wieder was macht.
Und zwar Shindy hat sich zurückgemeldet mit Hot Summer. Habt ihr den gehört? Habt ihr überhaupt Zeit, zum Musik zu hören?
Nee.
Also, okay. Ich hab den ersten Part davon gehört. Also ich habe das so mit einem Ohr parallel mitgehört.
Dann warst du wahrscheinlich wie die Leute, die wir auf dem Splash gefunden haben, die kurz vorm, ich weiß nicht, wer aufgetreten ist, kurz vor 0 Uhr quasi auf dem Gelände mit dem Handy in der Hand, und du hast immer so das Cover gesehen, und dann haben sie ihm auf dem Handy so mit einem halben Ohr im Moshpit, kurz bevor es losgeht, haben sie dann versucht, den Song kurz mal anzuhören, um zu wissen, was da los ist.
Ja, das war auch ein gemeines Timing von Shindy, muss man ganz ehrlich sagen.
Skandal.
Aber,
Freitag 0 Uhr, Frechheit.
Ja, Festivalfreitag deswegen. Ja, aber genau. Was ich tatsächlich nicht rausgehört habe und nicht wusste, ist, dass die Hook eine Anlehnung an Hot Summer von Monrose ist. Tatsächlich ist die Hook das, was mich persönlich ein bisschen stört, aber Parts drumherum und den Beat, der produziert ist von OC und Nick D, finde ich sehr gut und es macht Freude auf das neue Album von Shindy. Ich hoffe, dass es diesmal dann auch wirklich veröffentlicht werden kann. Es soll am 23. September 2022 auf jeden Fall rauskommen. Und wir waren auf dem falschen Festival, weil Shindy hat das auf dem Frauenfeld performt und leider nicht auf dem Splash, aber als Überraschungsakt, soweit ich weiß.
Da hat er eine gute Line rausgehauen, die wiederum den Gossip befeuert hat. Und das ist das Schöne, wenn man Shindy dabei beobachtet, wenn er was macht. Ich weiß nicht, ob ihr beide jetzt in diesem Trigger, auf diesem Triggerzug mit drauf sitzt. Ich denke eher nein. Aber sehr viele Menschen achten ja genau darauf, was er macht, warum er es macht, wie er es macht und sind dann davon auch in eine Richtung getriggert, sei es musikalisch oder ästhetisch oder gossip-wise. Und genau dieser Zug ist jetzt Freitag 0 Uhr wieder aus dem Bahnhof rausgefahren. Ich bin mal gespannt, wo sich's denn entwickeln wird.
Und dein dritter Track ist, da werde ich mich jetzt blamieren, wie spricht man das aus? Menace. Den Filmklassiker, an den der Titel angelehnt ist, kenne ich tatsächlich nicht.
Ja, was für ein Jahrgang bist du denn?
95.
Ja, siehst du, Menace
Sollte
to Society.
Ich kennen, oder ist okay?
Nee, Menace to Society ist, glaube ich, 92, 91, 93, irgendwo da rausgekommen. Gut. Und gehört schon zu den Filmen, die aus der Generation, glaube ich, und ich weiß nicht, ob wie es mit euch, ob ihr den mitgekriegt habt, den Film, ob ihr den gefühlt habt, ob der, ja, guck mal. Ja, siehst du, das ist schon so, das gehört zu diesem guten alten, du willst die 90er erleben, nachholen, Musik-Film-Package, dann sind da so VHS-Kassetten von
Blood in, Blood Out, Menace to Society und auf jeden Fall Kids auch, muss man
genau,
auch.
Genau, Kids und Boys in the Hood und so, es gibt da so ein paar und da ist er auf jeden Fall mit dabei. Und die Protagonisten, die einen Song dazu gemacht haben, die waren so hart auf dem Film, hundertprozentig früher, dass sie heute einen Song gemacht haben, der auf jeden Fall so klingt, als ob der G-Funk angerufen hat und seinen Song wieder haben möchte.
Abgesehen von den Farben, die ein bisschen zu grell sind im Vergleich zu alten Hip-Hop-Videos, finde ich, sieht das Video auch sehr, sehr alt und cool aus, wie sie da auf dem Boot chillen und mit den Autos. Das passt schon, hat mich tatsächlich aber soundtechnisch ein bisschen überrascht. Zwar habe ich Gringo auf jeden Fall noch nie gehört.
Das ist hundertprozentig der Film von früher und das fand ich so geil an der Nummer. Das ist, also ich weiß nicht, ob das so der hat einen Vibe und genau deswegen habe ich ihn genommen und ich glaube, das ist auch das, was er ausdrücken möchte und es gibt genügend Menschen, die genau das fühlen würden, die den Film kennen, die hören den und dann fühlen sie sich an diese Zeit zurückerinnert, da bin ich mir ziemlich sicher. Obwohl, ich kannte Maschkal nicht. Vielleicht habe ich da einen Fehler.
Doch, den habe ich auf jeden Fall im Kringo-Umfeld schon.
Mehr aber auch noch nicht.
Aber du hast auch noch einen Classic der Woche mitgebracht, Nico.
Ja, das machen wir aber als letztes. Denn erst haben wir zwei Gäste, die jetzt ihre Classics der Woche erzählen. Und Schmidt, wir hatten erst einen anderen von deinem Management bekommen. Du hast geswitcht. Erzähl mir, was ist dein Classic der Woche? Welchen möchtest du der Menschheit mit auf den Weg geben, dass sie ihn hören sollen mit deinen Worten dazu im Ohr?
Sollte das eigentlich ein Song sein oder ein ganzes Album? Weil ich habe ein ganzes
Gerne
Album einfach.
Album. Gerne immer ein Album.
Es ist von Kid Cudi, Man on the Moon. Es ist von 2009. Wenn man sich anhört, was sonst da so rausgekommen ist, dann hat das ziemlich viele Regeln gebrochen. Und wie ich eben auch schon mal angedeutet habe, mich hat auf jeden Fall fasziniert, auch wenn ich es erst im Nachgang so richtig gecheckt habe, dieses Album. Ich glaube, ich habe sogar erst Man on the Moon 2 irgendwie auf dem Schirm gehabt und bin dann zurückgegangen und habe dann mir den Kontext angehört. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig freigeistig. Es hat irgendwie, man merkt, dass der Typ viel mit Kanye abgehangen hat. Er hat sehr viel Platz geschaffen für andere Künstler des Genres und Künstlerinnen, die sich nicht einfach nur mit Rap irgendwie zufrieden gegeben haben, sondern die auf einmal auch in Gesang denken konnten, auch in anderen Themen denken konnten. Wahrscheinlich nicht alleine wegen ihm, aber sicherlich auch. Und deswegen hat mich das Album sehr beeindruckt und nachhaltig geprägt.
Schöne Auswahl. Hatten wir schon das ein oder andere Mal, glaube ich sogar. Also es ist auf jeden Fall eins, auf das man sich sehr schnell einigen kann als ein Klassiker. Und eins, von dem ich jedes Mal dann leider sagen muss, mich hat's nicht erwischt. Vielleicht habe ich keine Ahnung.
Hey, das ist ja, wie wir eben schon gesagt haben, packt oder packt nicht.
Ja.
Und zumindest mit dem Kopf kann man dann irgendwie so sagen, okay, der hat als erstes gewisse Dinge gemacht in einer Zeit, wo das überhaupt nicht üblich war. So wie Kanye den Glitzeranzug irgendwie gegen die Pants getauscht hat. Mhm. Das kann man ja dann wenigstens mit dem Kopf, wenn schon nicht mit dem Herzen irgendwie anerkennen. Oder...
Kann ich nochmal switchen zwischen dem, was ich da angegeben habe, weil ich merke, dass ich was völlig Falsches angegeben habe, im Sinne von, ich habe irgendwie nicht gerafft, dass es Classic der Woche sein muss, weil wenn es darum geht, was ich den Leuten ans Herz legen soll, was sie zurzeit oder was mich zurzeit gerade wahnsinnig abholt, dann wäre es was ganz anderes. Vielleicht können wir das ja einfach, weil wir es noch nicht gesagt haben, so tun, als hätte ich was anderes dabei.
Eine Bedingung. Du musst das Plädoyer und die offengestellte Frage von Schmidt beantworten. Bezogen auf sein Classic der Woche auf Kid Cudi, bestätigen, dass ich keine Ahnung habe, weil ich es nicht fühle.
Nee, ich finde nicht, dass du keine Ahnung hast. Ich bin da ganz bei Schmidt. Ich finde, das ist komplett... das ist Kunst, Alter.
Langweilig, diplomatisch.
Sorry. Also ich finde, mich hat es sofort erwischt, aber so... Also, was mir damals aufgefallen ist, da haben wir jetzt heute schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich weiß, dass ich damals dachte, oh, der rappt aber scheiße. Als ich das erste Mal gehört habe. So. Weil es war eine Zeit, in der natürlich irgendwie, weiß ich nicht, was war denn da, Dipset und was nicht alles an Doppelreimen und Lines und Vergleiche und wie war es wo. Und da kam er ins Eck und er hatte gar keine Lines. Er hatte Melodien und er hatte auch einen komischen Flow. Und wann immer er so wirklich so versucht hat zu rappen, und das geht mir bei ihm bis heute so, war es irgendwie scheiße. Das ist irgendwie nicht das, was man von ihm will. Das ist nicht das, was er wirklich geil kann, sondern es sind immer so, für mich sind es immer so Momente, er hat irgendwie so ein ganz eigenartiges Gespür, Sachen zu vermischen, wie eine Rezeptur, die ich sonst nirgendwo kriege. Und es ist fast bei jedem seiner guten Songs, kommt irgendwann so eine Melodie, ein Satz irgendwie, der so geisteskrank dicht alles irgendwie zusammenbringt, dass ich den nie wieder aus dem Kopf kriege. So, das ist so. Und die Magie hat er schon bei Man on the Moon, finde ich. Aber vielleicht ist es genau das, also dass sozusagen der Bruch mit dem damalig vorherrschenden Ding, mit dem, war irgendwie das Handwerk. So, man, also das dachte ich damals schon auch. So, wieso rappen der so scheiße? Ich hätte jetzt von einem Newcomer erwartet, auf Kanyes Label auch noch so, der muss jetzt irgendwie so ein fresher MC ums Eck kommen, so, und das war er halt gar nicht.
Nee, die Sache, also bevor Ende den Satz.
Sales war schon.
Okay, ich bin ganz oft genau in dieser Kategorie aus, dass ich die Quelle von dem, den ich dann feiere, nicht fühle. Und das ist hier ja definitiv so, ne? dass er so eine Quelle für ganz viele Inspirationen von ganz vielen Menschen und dann auch Musik gewesen ist, die oder ist immer noch, die mich dann anfasst. Das habe ich ganz, ganz
oft. Ja, was zum Beispiel?
Das ist gemein. Ich wusste, dass die Frage kommt und jetzt muss ich ein kleines bisschen, weil ich kann es hier gerade nicht genau sagen, aber ich weiß, dass es ganz oft so Situationen gibt, wo man mir sagt, ja, das hier ist mega krass, weil, und dann höre ich das und dann fühle ich das nicht und dann verstehe ich, ah, okay, aber das ist die Interpretation oder da, das hat, ah, okay, aber der feiert den, okay, dann, und da ist natürlich Kanye West ganz oft der Kandidat gewesen dafür, der mir dann gesagt hat, ja, okay, wenn der sagt, der ist cool, dann muss das ja irgendwie cool sein, aber das, was Kanye daraus macht, gefällt mir besser als das, was Kid Cudi daraus macht.
Will sagen, du fandst auch das Kids See Ghosts Album besser als alles, was Kid Cudi sonst gemacht hat?
Ne, das war ja auch nicht gut, aber das ist ein anderes Thema. was ist denn jetzt dein, jetzt darfst du, jetzt ist offiziell approved, jetzt darfst du dein Classic.
Es ist kein Classic, aber es ist was, wo ich nicht müde werde, die ganze Zeit Leute vollzusülzen. Und zwar, checkt bitte die rumänische Musik Manele. Checkt Manele ab. Checkt auch bulgarisches Chalga und was weiß ich, was es da gibt, Turbofolk und so, Balkan, aber checkt vor allen Dingen Rumänien und die Musikrichtung Manele. Wenn ihr Deutschrap-Fans seid, und ich gehe davon aus, dass einige hier sind, dann müsst ihr euch Manele geben. Und ihr werdet, ich verspreche euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein, weil wenn ihr das, was im Deutschrap ab und zu passiert, geisteskrank, unterhaltsam findet und verrückt und sonst was und die Charaktere wild und das irgendwie so, also wie gesagt, da sind wahrscheinlich hier auch unterschiedliche Fanströme, Strömungen, aber viele Leute schauen ja Deutschrap auch mit diesem Aspekt an, dass sie sagen, wow, da sind irgendwie crazy Leute, die machen irgendwie verrückte Statements und es passiert immer irgendwas. So, ne? Das kann man ja nicht leugnen, dass der ganze Beef und was nicht alles und so. Und Manele, um das kurz zu umreißen, das ist Musik, die sozusagen aus so vielleicht leicht osmanisch, vielleicht auch ein bisschen arabischem Einfluss hervorgegangene, genredurchmengte Popmusik ist, die in Rumänien hauptsächlich gemacht wird von Roma-Leuten. Und die Texte sind Rap, also irgendwie Armut und Reichwerden und die Frauen und Geld und Kriminalität und so, und aber auch ganz viel einfach cheesy Liebeslieder und sonst was. Und es ist geisteskrank gut. Also so, die können unfassbar singen. Ich habe es gerade so beobachtet, zur Zeit geht auch durch bei TikTok so, gehen so ein paar solche Videos rum. Und es hat halt so eine, für mich ist es so Hip-Hop, wie es nur geht. Weil, also ihr müsst euch das mal reinziehen, ja? Einfach Manele so, da gibt es ein riesenbreites Feld und vielleicht bin ich einfach nur der Zugang, um euch da drauf zu bringen. Und ich verstehe auch jeden, der das nicht mag, aber es ist auf jeden Fall nicht langweilig so. Und ein Teil dieser Kultur ist, dass die Sänger, und Sängerinnen gibt es natürlich auch, aber es sind schon sehr viele Sänger, dass die Sänger halt auf Hochzeiten gebucht werden und die haben eine Band dabei und die spielen dann ein paar Akkorde und der Sänger hat das Mikrofon und die Leute stecken ihm Geld zu. Und sagen, ey, sing mal für Rada und für Miroslav, die heute heiraten, und sag noch meinen Namen und sag noch das und das. Und dann sagt der Sänger, Dankeschön, nimmt die 20, 30, 50 Euro und setzt einen Pattern ab. So, weißt du, geisteskrankes Pattern, so, weil die können unfassbar singen. Ja? Und dann kommt der Nächste und gibt ihm auch wieder Geld. Und ich finde, das ist so Hip-Hop, wie es nur geht. Das ist so Hip-Hop, wie es nur geht. Und das Gleiche passiert auch auf Beerdigungen. Also es ist off the hook.
Krass.
Was muss man noch dazu sagen? Es spaltet die Gesellschaft, Manele. Also in Rumänien ist es, und ich bin richtig drin, Leute. Ich bin richtig hängen.
Ich merke das schon, Alter.
Und ich habe gar keine Verbindung zu Rumänien, Digga. Ich habe keine Verbindung. Ich bin einfach nur sowas von hooked, Alter. In Rumänien spaltet es total die Gesellschaft, aber auch in Bulgarien und sonst was ist es halt so, ne? Roma sind natürlich gesellschaftlich oft irgendwie benachteiligt und die sind eben, machen einen Großteil der Artists dort aus. Sie posen dann mit Geld und was weiß ich, und die Inhalte sind natürlich nicht jugendfrei oft und sonst was. Das heißt, es gibt richtig so Bürgermeister, die verbieten die öffentliche Aufführung von Manele und sowas. Während aber gleichzeitig das eine unfassbar geisteskrank erfolgreiche Musikrichtung ist. Die Jugend geht wie ein bisschen wie bei Gangster-Rap auch, ja. Es wird so geächtet, aber es ist halt trotzdem nicht wegzudenken. Es gibt wenig Radio-Airplay, aber das Internet ist voll davon. Es gibt so ein paar Kernartists, also Nikolai Gutza, G-U-T-A, schreibt man den, könnt ihr euch auf jeden Fall mal geben. Oder wenn ihr ganz Modernes wollt, dann Zanka Uraganu, könnt ihr euch, vielleicht schicke ich euch eine Playlist, dann könnt ihr die mitveröffentlichen. Ich schließe jetzt hiermit, aber wenn ihr durchdrehen wollt und offen seid für Musik, die euch vielleicht fremd vorkommt von euren Ohren, vom Klanglichen, so ihr nicht irgendwie eine Affinität zu sowas habt, dann geht da hin. Es ist auf jeden Fall Hip-Hop-Attitüde, es ist aber manchmal Dancehall, es ist natürlich Mittelmeer, also Nordafrika-Beats, es ist aber auch Trap, es ist voller Autotune, es ist geisteskrank überzogen, es ist bunt, es ist alles. Es ist alles und noch mehr. Das ist geil. Liebe es.
Ey, ich liebe dich für dieses Statement alleine. Bin gerade bei Top 10 Manele Best of Musikvideos bei YouTube hängen geblieben und habe Don Genove entdeckt. Das ist auf jeden Fall durch und durch Hip-Hop hier schon.
Ja, es ist geisteskrank, Alter. Es passiert alles. Und die Produktionen sind. Und was das Verrückte ist, ich kann mir vorstellen, dass mancher Deutsche in Anführungszeichen, der wie gesagt nicht so eine Affinität hat zu diesen leicht orientalisierenden Klängen und zu den ganzen Schlenkern und sowas, dass die dann sagen, ja, es ist mir nichts, verstehe ich alles und so. Für mich ist es eh, wo mein Herz schlägt. Und dann kommt halt dazu, dass die so krass gute Musiker sind oft, ne? Also Autotune hin oder her, die Art und Weise, wie die performen, ist halt so, es ist so krass einfach, ne? Und Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Richtung. Wie gesagt, auch in Bulgarien, da gibt es auch einen Superstar. Nur Aziz heißt der zum Beispiel in Bulgarien. Da heißt es nicht Manele, sondern Chalga, C-H-A-L-G-A. Gleiche Kultur letztlich, auch viele Roma-Leute. Und da ist einer der Superstars. Aziz ist halt Roma, war ganz lange homosexuell, also hat sich als solches vermarktet, hatte auch so ganz, ganz queere Videos. Jetzt ist es aber plötzlich irgendwie nicht mehr. Und es ist auf jeden Fall alles sehr, sehr, sehr wild, was da passiert so.
Ja. Großartig. Wir haben häufiger mal Situationen, dass wenn irgendwelche Gäste Classic mitbringen, dass dann die anderen, irgendeiner dann der Meinung ist, okay, mit meinem Classic, oh, ich habe hier, keine Ahnung, Eminem Slim Shady LP rausgesucht, ich kacke richtig ab gegen das Plädoyer, das die andere Person gehalten hat. Das war auf jeden Fall Plädoyer sein Vater, was du jetzt gerade hier gemacht hast.
Auf jeden Fall.
Ich bin so drin, Leute, ich bin so drin. Ich höre nur Manele, Alter. Und jetzt ich find's wirklich unglaublich. Ihr trefft mich, wie ich rumänische Interviewvideos gucke und versuche mit so, kann ich irgendwas verstehen, um was geht's da, mit Untertitel lesen, weil wenn man Rumänisch liest, kann man so ein bisschen wie bei Italienern, auch so ein bisschen kann man so erahnen, um was es geht und so. Ich liebe alles.
Das ist wild.
Also wir wissen genau, wenn jetzt irgendwie im nächsten Jahr kein Album von Tour kommt, wissen wir warum.
Ja. Digga, nur Manele, Alter.
Genau das.
Lernt Rumänisch.
Und wenn dann ein Album kommt oder Songs kommen, dann wissen wir in dieser Runde und alle, die zugehört haben, alle, guck mal, Manele.
Da kommt's her. Ich bin eigentlich auch schon lange auf dem Film, aber jetzt ist der Durchbruch da, Alter. Ich hab's wirklich, ich kann nicht mehr.
Demnächst auf deiner Hochzeit auf jeden Fall, Tour. Ja.
Da freue ich mich drauf.
Geil, Mann.
Ich werde auf jeden Fall genug Geld mitbringen, um mal wieder Scheine zuzustecken.
Irgendwie. Immer zustecken und dann gehen die ab und dann ist alles vorbei. Leute weinen, weißt du, was ich meine? Ganze Gruppen von Menschen fangen an zu weinen, wenn die so ihre Dinger loslassen, Alter. Ich find's geisteskrank.
So, jetzt kacken wir mal gnadenlos ab mit unserem Klassiker. Obwohl er hat Geburtstag, das ist zumindest wichtig. Aber jetzt, Jarvis,
was musst
du ein Plädoyer für unseren Classic der Woche, der Geburtstag hat, versuchen so zu formulieren, dass es unsere Gäste überzeugt.
Ich kann nur noch verlieren an dieser Stelle, glaube ich. Aber unser Classic ist eigentlich ein ziemlich cooles Classic, nämlich Super Duper Fly von Missy Elliott ist 25 Jahre geworden. Veröffentlicht am 15.07.1997, ich habe es ein bisschen älter gemacht, über The Goldmine und Elektra Records. Es ist das Debütalbum von Missy Elliott, komplett produziert von Timbaland und einige Singles wie zum Beispiel The Rain, Sock It To Me, Hit Him With A He und Beep Me 911 sollte man auf jeden Fall kennen. Als Features sind mit drauf Busta Rhymes, Genuine 702, Magoo, Da Brat, Lil Kim und Aaliyah auch noch. Und was mich ziemlich überrascht hat, war, dass es in nur 2 Wochen aufgenommen wurde. Also wo ist da der Perfektionismus? Die hatte einen guten Flow auf jeden Fall.
Die Presets von Timbaland haben auf jeden Fall funktioniert.
Ja. Also 2 Wochen finde ich schon ordentlich für ein Album.
Ja, aber vielleicht hat sie das schon geschrieben, so aufgenommen.
Okay,
genau.
Ja, okay.
We don't know.
Ja, siehst du, zeigt.
Aber trotzdem, die haben auch zum Aufnehmen, finde ich trotzdem stabil, würde ich sagen.
Es ist auf jeden Fall stabil.
Hat sich aber auch gelohnt, ist nämlich auf Platz 3 der Billboard-Charts und auf Platz 1 der R&B- und Hip-Hop-Album-Charts gechartet. Wow. Und das Interessante daran oder das Besondere daran ist, dass das vorher noch keine Rapperin geschafft hat. Insofern kann Missy Elliott sich da auch sehen lassen, wurde auch mit Platin ausgezeichnet und ist 2020 auf Platz 93 in den Rolling Stones 500 Greatest Album of All Times gelandet. Dann haben wir hier noch stehen, dass es soundtechnisch eine Kombination aus Hip-Hop, Dance, also Drake war doch nicht der erste, R&B und elektronischer Musik und Soul ist. Und das war einfach keinem klassischen East- oder West Coast-Sound damals zuzuordnen. Insofern ist es auf jeden Fall schon so eine Blaupause und als Debütalbum gilt das bis heute als eins der wichtigsten und einflussreichsten Alben einer Rapperin.
Habt ihr Meinung dazu?
Was mich daran beeindruckt ist, dass das zu einem Also, ne, einmal, das ist eines der erfolgreichsten Alben einer weiblichen Rapperin, die doppelt gemoppelt ist, ist ja schon krass. Aber gerade noch zu der Zeit, ich glaube, man brauchte oder sie brauchte in diesem Fall ein ungleich dickeres Fell, als man das heute brauchen würde. Und das muss ja heute selbst noch dick sein als Frau.
Ja.
Und das finde ich doppelt beeindruckend. Es gibt sogar ja, also ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, dass Leute gesagt haben, sie haben, bevor Samy Deluxe auf der Bildfläche erschienen ist, nicht geglaubt, dass die deutsche Sprache überhaupt gerappt werden kann, so dass es irgendwie float. Und wenn man das, ich glaube, die Aussagen gab es auch bei Frauen. Frauen können nicht rappen. So, das kann nicht funktionieren. Hör dir das an und so weiter. Und sowas, was sich in den Köpfen, wenn auch nicht aller, aber doch immerhin schon einiger Leute irgendwie festgesetzt hat, zu widerlegen, glaube ich, braucht nicht nicht nur den Aufwand, den es braucht, sondern eigentlich einen doppelten. Finde ich krass.
Ich finde, wenn ich an Missy denke und an diese frühen Sachen vor allem von ihr, aber eigentlich bis heute, dann denke ich immer, dass sie so eigentlich die war, die die Hip-Hop und Tanzen beispiellos zurück oder wieder zusammengebracht hat, nachdem es eine Zeit lang weg war. Also wenn man so will, kommt es ja irgendwie daher, Hip-Hop als Tanzmusik irgendwie so ein bisschen, als Tanzmusik, über die gehostet wurde, dann wurde Hip-Hop so sich selbst genügend und bei Missy muss ich immer an diese Videos denken, wo so, also so jede Tanz-AG auf jeder Schule in Deutschland hat auf jeden Fall zu einem Missy Elliott-Song ihre Choreografie getanzt. Weißt du, was ich meine? So und ich glaube, ja, das ist immer noch so. Also das irgendwie so, und da war sie ja voll die Erste. Oder scheint mir jetzt irgendwie so retrospektiv zumindest so, dass sie die Erste oder vielleicht die Größte mindestens war, die das so, na, wo so Remix, und dann hat der Beat geflippt und dann kam eine andere Tänzerin und dann ging, es war immer so ein riesen, ja, und zur gleichen Zeit war aber auch so, weiß ich nicht, halt Pac, wobei Pac war da ja schon tot, aber wisst ihr, was ich meine? Wu-Tang.
Ja, ich kenne mich mit der Zeit leider, muss ich sagen, zu wenig aus und kann das wirklich jetzt nur noch from a distance irgendwie beurteilen, und ich finde es jedenfalls krass, das Weiblichkeitsphänomen hat sie einfach gemacht. Zeitgenossen kenne ich jetzt gar nicht so krass. Tupac, weiß ich nicht. Wann hatte der seine große Zeit?
Ja. Jetzt tu mal nicht so. 96 ist er gestorben.
Okay. Ah.
Das war ein netter Versuch, Schmidt. Den lassen wir mal so im Raum versanden. Ich finde aber schon, das, was du sagst, bringt es auf den Punkt. Und da habe ich das letzte Mal drüber nachgedacht, als ich auf so einer Fahrt wieder meine so eine Classic-Playlist angemacht habe, dann auf ihre Songs gestoßen bin, dann mich ein bisschen durch so ein Best-of von ihr durchgehört habe, dann gemerkt habe, wie viele Hits gewesen sind, und dann auf die Jahreszahlen geguckt habe und dann gemerkt habe, okay, alter Schwede,
Mann, bin ich alt.
Ja, Dankeschön, aber da glaubt mir, da habe ich kein Problem mit. Das hatte ich vor Jahren, das ist mir alles jetzt scheißegal. Das ist so Boing Flip, das ist mir egal.
Mann, ich lebe noch, Alter. Das
ja, ist doch jeden Morgen, ja! Es geht
irgendwann ist es nur noch ein Triumph, Alter. Es ist gar nicht mehr ein Kampf, es ist einfach nur noch Triumph, wenn man überhaupt da erscheint.
So. Jeden Morgen gehe ich so mit erhobenen Armen und überall abklatschen, wo ich kann, gehe ich so durch ins Badezimmer und so.
Das Abklatschen wird auch immer tiefer, immer so jeden Tag einen halben Zentimeter weiter in die Ärmel nicht mehr hoch.
Ja, und auch nur noch einhändig, weil ich mich mit dem anderen Arm irgendwie am Türpfosten festhalten muss. Aber es läuft, ich bin dabei. Und dabei höre ich Missy Elliott und freue mich darüber, dass sie genau das macht, was Schmidt gesagt hat. Wege bereiten für das, was wir heute manchmal vielleicht als selbstverständlich ansehen. Und deshalb ist sie unser Classic der Woche.
Cool.
Ey, Frau.
Wir haben sehr lange gesprochen. Und wir haben es geschafft, dass wir die Stimme von Jara doch mehr geschützt haben, als ich befürchtet hatte, weil ihr beiden hier also ein Meilenstein in der Geschichte vom Becks und Stammtisch abgeliefert hat. Ich bin echt unheimlich dankbar für das, was ihr gemacht habt, weil es ein so krass, ehrlicher, intensiver Austausch über das Thema war. Da bin ich wirklich sehr, sehr glücklich über. Deswegen ein großes Danke an euch beide, dass ihr heute da wart.
Ehrlich gesagt, wir beide haben es uns schon ein bisschen gedacht, oder?
Ja, wir haben beispiellos die Dinge mansplained, Alter, einfach. Wir haben es einfach...
Ja, ist auch so. Also ihr wisst ja halt einfach, wo ihr die Finger dran ransetzt, ne? Dann wird artet es ein Perfektionismus aus. Und
es ist ein Albtraum.
Und dann bleibt es. Und dann werden es fast 2 Stunden Backspin Stammtisch, den wir hier geschafft haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg bei den weiteren Sachen, da wo du bist, Schmidt, und dir beim, wie heißt das? Manele.
Manele. Jetzt gleich, Alter, gleich. Zaka Uragano, neuer Song, Alter. Ihr seht mich hier auf dem Tisch tanzen, Digga. Alles
und,
los.
Und Gruß nach draußen, Leute, falls ihr demnächst eine rumänische Hochzeit habt, und ihr noch einen Tisch frei ist, dann vielleicht noch einen Gast braucht oder so, schreibt uns, wir leiten weiter, dann können sein, dass
komm
wir
hin,
VIP oder slidet in die DMs.
So. Slidet in die DMs.
Ja. Und steht da vor der Tür mit kleinen Scheinen.
Ja.
Und wenn ihr mehr aus dem
großen Herzschmerz,
wenn ihr noch mehr Stichwort Herzschmerz sieht und Zeit auf den Gedanken von Jara haben wollt, dann empfehlen wir vor allen Dingen die Folge mit Schmidt, ne? Ist die schon draußen?
Ja, das war die erste. Das war die erste. Heute, während wir gesprochen haben, ist Folge 3 rausgekommen. Ja,
kannst du jetzt nochmal Werbung für machen?
Für die Schmidt-Folge? Genau. Das war eine sehr schöne Folge. Das war ein guter Start. Wir haben uns übers Album und über Lostasten unterhalten. Hat Spaß gemacht.
Werde ich mir gleich anhören.
Ja, siehst du. Und ihr da draußen, hört euch diese Folge nochmal an, wenn ihr Lust habt. Und wenn nicht, dann wartet ihr auf die nächste Woche. Vom Backspin Stammtisch, powered by O2. Vielen Dank. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch. Stammtisch. Wer dabei bleibt, am Tisch.
Ich bin Stammtisch haben.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.